Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. In der heutigen Folge spreche ich mit Lukas Maha. Lukas ist Psychotherapeut für systemische Therapie und arbeitet unter anderem am Systemischen Institut Tübingen in der Ausbildung von Psychotherapeutinnen, aber auch in der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Er ist spezialisiert auf die ADHS-Versorgung und Diagnostik und auf Instagram schreibt er und postet er als systemische Gesundheit, vor allem über die vielen Irrtümer der sogenannten Pop-Psychologie, aber beleuchtet eben auch psychologische Themen gesellschaftskritisch und spricht auch über sein eigenes ADHS. Außerdem ist Lukas der Autor des Buches Trigger Trauma Toxisch, die 45 größten Mental Health Irrtümer. Und ich erkläre euch jetzt im Vorfeld nochmal ganz kurz, was Pop-Psychologie eigentlich ist und was wir unter Mindset und Coaching verstehen. Und dann starten wir gemeinsam in die Folge. Also Pop-Psychologie, auch populäre Psychologie genannt, bezeichnet letztendlich vereinfachte Theorien und Konzepte über menschliches Verhalten und Erleben, um diese der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Ideen stammen oft aus psychologischer Forschung, werden aber stark vereinfacht und eben für den Massenkonsum aufbereitet, was dann wiederum häufig zu fehlerhaften oder irreführenden Aussagen führen kann. Häufig findet man Pop-Psychologie zum Beispiel in Selbsthilferatgebern, in sozialen Medien oder auch in Podcasts und es kann tatsächlich eine praktische Alltagshilfe sein, ist aber nicht immer wissenschaftlich fundiert oder zu kurz gedacht oder aus dem Kontext gerissen. Über weitere Aspekte dessen sprechen wir dann im Podcast. Der zweite Aspekt, den ich noch aufgreifen wollte, weil wir über Mindset und Coaching reden. Was ist das denn eigentlich? Vor allem Mindset-Coaching oder Life-Coaching. Das Versprechen, die Selbstoptimierung für ein glücklicheres und erfolgreiches Leben. Also Coaching gibt es ja erstmal in nahezu allen möglichen Lebensbereichen, ne? Und jede Person darf sich Coach oder Coachin nennen. Der Beruf ist nicht gesetzlich geschützt und es gibt auch keine einheitlichen Qualitätsstandards und keine geregelte Ausbildung. Es ist so, dass gute Coaches und Coachinnen helfen können, berufliche Ziele zum Beispiel zu erreichen oder die persönliche Lebensführung so zu verändern, dass man irgendwie die Lebenszufriedenheit steigern kann. Sie sind aber nicht dafür ausgebildet, psychische Störungen zu erkennen oder gar zu behandeln. Manchmal kann der Zugang zu einem Coaching niedrigschwelliger empfunden werden und vielleicht auch mit weniger Stigmatisierungsangst als bei Psychotherapie verbunden sein. Aber in Coachings wird zwar häufig auf psychotherapeutische Konzepte zurückgegriffen, aber die Behandlung, oder es besteht die Gefahr, dass die Behandlung unangemessen ist, nicht ausgereift, weil natürlich die entsprechende Ausbildung gar nicht dahinter steht. Dadurch könnten sich die psychischen Erkrankungen nicht verbessern oder gar noch verschlimmern. Also Menschen mit psychischen Problemen sollten sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen und die findet man eben bei ausgebildeten Psychotherapeutinnen zum Beispiel. Ich würde gerne jetzt kurz noch eine Content-Note oder eine Triggerwarnung aussprechen. Teilweise sprechen wir über stigmatisierende Inhalte im Hinblick auf Ableismus und Sanarismus. Und es kommt auch zur Sprache die Euthanasie unter dem Nazi-Regime von zum Beispiel Menschen mit Autismus. Und jetzt starten wir gemeinsam in die Folge. Hallo Lukas, ich freue mich mega, dass du dir die Zeit nimmst, bei mir im Podcast zu sein. Du bist ja sicherlich auch sehr viel beschäftigt.
Ja, so wie das ist, wenn man sein Arbeitsverhalten nicht angrenzen kann, da ist man immer viel beschäftigt. Aber vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und umso schöner, dass wir dass unsere Zeitslots übereinstimmen und das gepasst hat und wir einen Termin gefunden haben. Genau, wie alle meine Gäste frage ich dich natürlich auch am Anfang des Podcastes, was ist denn deine Assoziation zu Mythos Psyche?
Ich würde sagen aktuell, dass mir, glaube ich, in meinem Leben ein epistemischer Fehler unterlaufen ist und ich dachte, vieles mit psychologischen Begriffen und Konzepten und Theorien erklären zu können. Und stelle aber jetzt so, wenn ich jetzt sage, im Alter ist das ein bisschen übertrieben, immer mehr fest, wie wichtig eigentlich eher soziologische oder sozialwissenschaftlich-aktivistische Konzepte auch meine Arbeit beeinflussen. Und das ist was, was ich mal wahrscheinlich mein 20-jähriges Ich, das zwar schon Politikwissenschaften angefangen hatte zu studieren, nicht wissen wollte. Aber das war auch eine andere Zeit.
Ja, spannend. Dann bist du ja auch natürlich genau richtig hier im Podcast, weil das ja genau auch das ist, was mich immer sehr beschäftigt und ich aber auch sagen muss, also klar, haben wir im Studium, ich weiß nicht, wann du studiert hast, ich habe so ab 2012 angefangen, natürlich haben wir im Studium gehört, dass der sozioökonomische Status irgendwie die Psyche beeinflusst oder dass sich zumindest sich in den Diagnosen Unterschiede abbilden lassen, aber tiefer oder kritischer wurde darüber dann halt nicht gesprochen und vieles hat sich mir dann eben auch im Laufe der Zeit erst irgendwie erschlossen, dass man da vielleicht doch eben nicht nur über Konditionierung reden sollte, sondern auch über andere Themen. Ne?
Ja, und dass man das auch kritisch hinterfragen sollte, dass die meisten psychologischen Theorien, gerade die wir so empirisch nutzen und testen, ja eigentlich an der ersten Kreuzung schon aufhören und wir das aber immer so bereitwillig akzeptieren und sagen, naja, das ist ja jetzt auch für die Empirie auch wichtig, dass wir die Testergebnisse so haben und dann die Theorien aber nicht zu Ende gedacht werden und so hat man dann irgendwie 1 Million Theorien, die irgendwie ganz cool klingen, die auch so fancy Namen haben, die aber A, oft nicht replizierbar sind und B, eigentlich auch jetzt nicht so sonderlich viel Erkenntnisgewinn liefern. Also ich müsste jetzt überlegen, an was man da irgendwie als erstes raussuchen kann, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, dass das eigentlich bei vielen Konzepten so ist, dass das irgendwie Sinn macht, weil es oft so Alltagsphänomene aufgreift, aber dann die Frage nach dem höheren Erkenntnisgewinn ein bisschen offen bleibt. Auch wie sich die Psychologie an sich positioniert.
Ja, also du meinst wahrscheinlich die Einordnung in das alltägliche Leben sozusagen auch, ne? Also wenn man jetzt, ich versuche immer für die Personen, die zuhören, die vielleicht nicht so Ahnung haben, auch von so experimenteller oder klinischer Psychologie. Also wenn man jetzt sagt, man macht irgendwie einen Versuch und erhebt halt Daten in einer bestimmten Personengruppe und auf Basis von einer Theorie, die man sich ausgedacht hat, dann hat man irgendwie ein statistisches Ergebnis. Aber was das dann halt zum Beispiel für die Lebensrealität von Menschen bedeutet, das bleibt dann eben manchmal auf der Strecke oder eine Zusammenführung von verschiedenen Theorien, also eine höhere Komplexität sozusagen dann zu bilden. Meinst du das so?
Ja, das einerseits, dann auch, ob der statistische Effekt auch nochmal vorhanden ist, wenn man die Studie nochmal durchführt, ist ja gerade in der Psychologie ein Riesenproblem. Und dann auch, ob das so notwendig ist, Alltagsphänomene in psychologische Theorien zu packen. Ich brauche jetzt keine Theorie über Armutsstress, um zu wissen, dass Armut scheiße ist. Das ist mir klar und das sollte eigentlich jedem klar sein. Vielleicht brauchen es manche Leute, die damit nichts zu tun haben, nochmal so ein Konzept im Prinzip.
Ja, voll. Also wir werden auf jeden Fall später auch noch ein bisschen drüber sprechen. Du hast ja auch ein ganzes Buch über das Thema geschrieben sogar. Ich würde dich aber gerne trotzdem auch zum Einstieg nochmal fragen. Du bist ja nicht nur auf Social Media aktiv und schreibst Bücher, sondern du bist ja Psychotherapeut. Was würdest du denn sagen zum Thema therapeutische Haltung? Was ist für dich wichtig hinsichtlich der therapeutischen Haltung?
Das ist auch natürlich auch was sich bei mir verändert hat in den letzten Jahren. Ich glaube, also meine therapeutische Haltung ist schon an ein gewisses Menschenbild gekoppelt. Und also für mich bedeutet im Prinzip, Therapeut zu sein, an allererster Stelle den Menschen in seinem Kontext zu sehen und auch in seiner Lebenswelt. Und das klingt jetzt so simpel, weil viele verhaltenstherapeutische Kolleginnen auch sagen, dass sie das auch machen würden, so wie sie ja halt auch alles machen, was andere auch machen würden. Aber das bedeutet für mich nochmal was fundamental anderes, weil ich dann bestimmte Dinge nicht ausblenden kann. Und früher für mich zumindest an Grenzen der Veränderbarkeit stoße. Und das bedeutet für mich auch, dass ich im Prinzip mehr Ohnmacht selbst aushalten muss. Ich meine, man kann jetzt sagen, meine Haltung ist eine systemische Haltung und dann würde ich noch zu den Aspekt von Wertschätzung und dass es viele Perspektiven gibt und dass man die Ressourcen sehen muss, mit nennen, aber das ist jetzt eher so eine Kalenderspruchnennung, weil das sind irgendwie Basishaltungen, finde ich. Viel wichtiger ist für mich jetzt zum Beispiel im Kontext von ich fokussiere auf die Ressourcen der Menschen, ich würdige die Probleme der Menschen. Also ich mache keine Ressourcenorientierung ohne eine Problemwürdigung. Und für mich bedeutet auch so dieses, man begegnet den Menschen auf Augenhöhe, ist ein ganz ehrbares Konzept auch aus der systemischen Therapie. Aber ich kann den Menschen nicht auf Augenhöhe begegnen, wenn ich nicht auch die Hierarchie, die es in der Therapie gibt, reflektiere. Ich sitze auf einem höheren Stuhl und es reicht dann nicht aus, mich ein bisschen nach vorne zu beugen und zu sagen, wir sind jetzt auf Augenhöhe, sondern das muss besprochen werden und das muss auch reflektiert werden. Und da müssen auch Grenzen benannt werden, dass man eben nicht auf Augenhöhe ist. Also diese Nennung ist für mich noch am ehesten ein Versuch, dahin zu kommen. Und es bedeutet für mich auch, das ist was in unserer Ausbildung leider zu kurz kam, da sind wir SystemikerInnen als die, wir wollen ja immer die guten Menschen sein, auch nicht so gut darin, auch Menschen zu konfrontieren. Weil ich glaube nicht, dass ich einen Menschen wertschätzend behandle oder ihm beziehungsweise ihr auf Augenhöhe begegne, wenn ich bestimmte Dinge aus eigenen Ängsten zurückhalte. Bestimmte problematische Dinge. Und das bedeutet eben auch im Sinne von Kybernetik 2, also dass man sich ja als Therapeut auch mit in das therapeutische Geschehen einbringt und es dadurch verändert, also dass wir eben nicht eine weiße Wand sind, sondern sobald ich als Wand im Raum sitze, das was mit dem Raum macht, ich auch diese Haltung reflektieren muss und dann auch entscheiden muss, wie bringe ich sie ein. Wenn einer abhängig ist von einer Substanz, will ich, dass der nicht mehr abhängig ist, Punkt. Und das ist eben eine Haltung. Mhm. Mhm.
Ja, also ich finde es immer wieder so wichtig, dass wir ja irgendwie lernen oder wie so ein Ideal vermittelt wird von Abstinenz und wir sind dann, also ne, ich bin ja Psychodynamikerin, ich bin die Projektionsfläche, möglichst wenig von mir zeigen und das irgendwie so wie dazu verleitet auszublenden, dass wir aber da sind und dass wir ja, also was wir jetzt anziehen, okay, ne? Aber das können wir ja beeinflussen, aber was wir eben auch zum Beispiel verinnerlicht haben, was wir vielleicht auch unbewusst dann halt irgendwie reproduzieren, also ich denke jetzt an Diskriminierungserfahrungen, aber eben auch zum Beispiel eine Erwartung, ne? Oder auch so, worüber ich viel nachdenke, ist, was ja vermittelt wird, also vor allem bei ärztlichen Berufen, aber ja auch im psychotherapeutischen Setting von wir sind die Personen, die den anderen helfen und das kann ja auch irgendwie was mit einem oder einer machen.
Ja, das macht es, also man merkt das ja, finde ich, vor allem an BerufsanfängerInnen, dass das einen wahnsinnigen Druck macht. Und vor allem bei den Männern, würde ich sagen, die wenigen, die es da gibt, weil wir ja auch eher so sozialisiert sind in Richtung von Ohnmachtsvermeidung und Handlungsorientierung. Und gerade in der Systemik, wo du ja quasi 1 Milliarde Methoden hast, die auch schon 100 Millionen Mal abgewandelt wurden, merke ich dann doch, dass gerade die jungen Männer, wenn die dann die Ausbildung anfangen, also ich habe ja auch mal in der Lehre für PIAs gearbeitet, die ihre PatientInnen versuchen, mit Methoden zu erschlagen. Und das habe ich auch gemacht, deshalb weiß ich das ja, warum man das so macht. Und wenn dann aber der erste Patient sich suizidiert oder die Patientin, dann merkt man wahrscheinlich, dass das gar nicht immer so hilfreich ist. Dass es manchmal, vor allem unter schwierigen Lebensvoraussetzungen, es auch darum geht, etwas gemeinsam durchzustehen. Was dann in einem tagesklinischen Setting oder auf Station, das hat ja alles seine Limitationen, aber das ist dann manchmal schon die Therapie. Auch wenn die Krankenkassen das nicht hören wollen. Aber die hören ihr bestimmt nicht zu.
Ja, aber ich denke auch, dass das so ein wichtiger Aspekt ist. Du hast ja auch vorhin gesagt, die Ohnmacht auch mal auszuhalten und dass eben ein Mensch die Erfahrung macht, dass es anerkannt wird, dass es eine schlimme oder schwierige und manchmal irgendwie scheinbar ausweglose Situation ist und dass man aber da zumindest jetzt mit diesem Gefühl gerade nicht alleine im Raum sitzt. So, ich glaube, das ist echt wesentlich. Ne? Eine andere Frage, die auch daran irgendwie ganz gut anschließt. Du hast, ich glaube, bei Instagram geschrieben, ich habe so ein bisschen geguckt, was du bei Insta so schreibst und auch ein Interview mit dir gelesen und habe mir so ein bisschen Inspiration geholt. Du hast gesagt, Psychotherapie kann nicht für alle funktionieren, wenn da nur weiße AkademikerInnen sitzen. Und ich finde das einen total wichtigen Punkt. Ich denke darüber auch voll oft nach. Ich habe noch eine Anschlussfrage, aber vielleicht erstmal so viel wie, was meinst du denn damit?
Wahrscheinlich hätte der Titel Akademiker Kids heißen müssen, weil wir ja logischerweise ein akademisches Studium absolvieren und so. Aber dann, man würde das Rage Bait nennen, aber es war aus Versehen, weil ich das Wort vergessen habe. Aber es haben sich genug Leute haben dann interagiert und ich dachte, ach stimmt, so funktioniert das auch schon wieder eigentlich. Ich meine damit im Grunde, dass wir haben jetzt darüber gesprochen oder ich habe ja gesagt, das kann nicht immer nur um eine Anwendung von Methodik und Technik gehen, sondern es ist auch irgendwie eine haltungs- und haltende Form von menschlicher Begegnung, zwar professionell, aber trotzdem. Und das bedeutet ja und setzt voraus, dass ich die Lebensumstände oder die Lebensrealität von Menschen auch verstehen kann. Und Oder noch mehr, dass das Setting auch für verschiedene Lebensrealitäten angepasst ist. Wenn ich jetzt, allein wenn ich jetzt an Männer denke, und da müssen wir jetzt noch gar nicht in die Untergruppen gehen, ist ja Psychotherapie eigentlich ein eher weiß, weiblich, bürgerlich kodiertes Setting. Man sitzt sich gegenüber in einem wohnzimmerartigen Setting. Man spricht über Gefühle. Man trinkt vielleicht noch ein Glas Wasser oder einen Tee dazu. Das setzt voraus, dass man Bezug hat zu seiner Innenwelt, dass man eine Sprache für Gefühle hat. Klar, manche lernen das dann auch und kriegen dann so ein Vokabelheft. Ist auch okay, aber das ist ja schon, die Metaphern orientieren sich an Bildern, die aus diesem Setting kommen. Die haben wenig mit Superhelden oder mit Figuren aus Anime oder mit Figuren aus anderen Kulturen zu tun, sondern das ist auch in der Sprache immer gleich. Und das macht das Setting, glaube ich, für viele Menschen nicht so hilfreich. Beziehungsweise man fühlt sich dann vielleicht eher unverstanden. Wenn ich mich unverstanden fühle, teile ich weniger von mir. Wenn ich weniger teile, gehe ich eher nicht hin. Und wir wissen, wenn jemand eine Therapie abbricht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er oder sie in Zukunft keine mehr aufnimmt. Das heißt, das ist nicht einfach, da geht es nicht einfach nur darum, Vielfalt im Sinne der Vielfalt zu haben, sondern Vielfalt im Sinne von, das muss, verändert das Setting und das macht es dann auch zugänglicher für alle Menschen, weil alle Menschen eben von psychischen Leiden betroffen sein können. Je marginalisierter, desto mehr, könnte man wahrscheinlich sagen. Und das ist im Moment einfach nicht der Fall. Wenn man es ganz kritisch sieht, könnte man sagen, dass Psychotherapie eine Heilbehandlung von weißen Frauen für weiße Frauen ist, mit hohem Bildungsstand. Also ich will das nicht gar nicht so vereinfacht stehen lassen, deshalb auch den Kontext davor, aber das ist aus meiner Sicht ein Problem, weswegen viele nicht andocken. Und dann kann man immer sagen, ja, die kommen, das funktioniert doch, aber da funktioniert es ja eigentlich auch nur bei einem Drittel ein bisschen mehr. Also da haben wir schon ein bisschen Optimierungspotenzial.
Ja, ich finde, es sind irgendwie zwei wichtige Punkte, die du ansprichst. Das eine ist, ich habe jetzt über das Setting auch nochmal nachgedacht. Ich habe mal irgendwann ein Video gesehen auf Instagram auch von, ich glaube, das war eine systemische Therapeutin wahrscheinlich, die dann irgendwie so von wegen, wie immer alle denken, PsychotherapeutInnen sitzen im Sessel und wie wir aber wirklich sitzen so und dann, was weiß ich, im Schneidersitz und Bein hoch und was weiß ich. Und ich war so, oh Gott, ich könnte das gar nicht. Und habe dann angefangen, so darüber nachzudenken, was war das jetzt für ein Impuls, der da bei mir kam? Was habe ich denn gelernt? Was habe ich denn was ist denn das Bild, was ich verinnerlicht habe, wie eine Psychotherapeutin zu sein hat? So, ne? Was bedeutet das für mich selber? Wo bin ich denn irgendwie dann steif auch im Therapieraum und fühle mich irgendwie weniger frei? Und was bedeutet das dann halt auch für die therapeutische Beziehung? Weil ja mein Gegenüber sich dann halt vielleicht auch nicht so richtig frei fühlen kann, ne? Also ich habe mal eine Situation gehabt mit meiner Supervisorin besprochen. Ich habe eine Patientin, die hat es geht ganz viel um Bedürfnisse und Versorgung und wie bei vielen Patientinnen, aber so das erstmal die Schlagworte. Und ich war noch ein bisschen krank und heiser und habe dann gesagt, ich trinke eigentlich nicht in der Therapie, meine Patientin kann trinken. Und habe dann gesagt, ich habe mir hier jetzt noch einen Tee hingestellt, weil ich bin noch ein bisschen heiser, ne? Nur, dass sie wissen, falls ich irgendwie mal einen Schluck trinken muss. Und irgendwie hat sie sich, also habe ich gemerkt, dass diese Patientin sich so darüber gefreut hat. Und meine Supervisorin sagte dann zu mir, naja, weil die gemerkt hat, sie versorgen sich, wenn sie das brauchen. Und dann darf sie das auch. Und das hat, ich finde, das hat ja auch einfach voll viel mit dem Setting zu tun. Was erlauben wir uns halt irgendwie auch? Natürlich sollen wir da jetzt nicht irgendwie rumlümmeln, so, aber das ist ja jedem klar, weißt du?
Ja, da bin ich da manchmal ein bisschen in die andere Richtung abgedriftet und habe dann so Limos und Cola besorgt, weil ich irgendwie keine Kaffeemaschine hatte und ich auch Kaffee einfach nicht mag. Und dann saß ich manchmal mit Klientinnen da und wir haben beide so eine Limo getrunken. Und dann dachte ich zwischendrin auch, naja, aber es soll jetzt wirklich nicht zu wohnzimmerartig werden. Das war es dann auch nicht, aber ich habe experimentiert da immer so ein bisschen mit rum, wie wohl darf man sich auch fühlen und wo ist es aber auch gut, dass es Abstriche im Raum gibt, damit das eben auch noch diesen professionellen und ja auch eigentlich einen Rahmen hat, in dem auch geh oder verarbeitet wird.
Ja, total. Und ich meine, das ist ja auch ganz unterschiedlich, wie PatientInnen das halt erleben, ne, ja. Und was sie brauchen.
Ja. So. Ja, für manche ist es, glaube ich, wäre das sogar wichtig, eine Limo zu haben und zu sehen, dass das Gegenüber eine trinkt, so wie jetzt bald in deinem Fall.
Ja, und das andere, was du gesagt hast, also mit dem AkademikerInnen-Hintergrund und wer macht denn überhaupt, also ne, man muss ja erstmal überlegen, wer macht Abi, wer kommt ins Studium, wer schafft diese Ausbildung zu machen, das muss man sich erstmal leisten und kräftetechnisch schaffen und wer sitzt dann da und was macht das ja auch, also die eigene Lebensrealität von den Personen, die dann halt im Psychotherapieraum sitzen und arbeiten, die finden, genau wie du ja gesagt hast, irgendwie beeinflusst, wie vielleicht halt auch mit Patientinnen dann umgegangen wird. Und das muss ja nicht nur sein sitzt da eine Person mit einer männlichen Sozialisierung oder nicht, aber das also worüber ich auch in letzter Zeit viel nachdenke, ist Menschen, die nicht zum Beispiel aus einer westeuropäischen, nicht westeuropäisch sozialisiert sind und halt irgendwie zum Beispiel unter Heilung oder Gesundheit oder was ist hilfreich, ganz andere Dinge verstehen und dann diese Möglichkeiten nicht bekommen oder man sozusagen andersrum vielleicht positiv formuliert, ich glaube, es ist wichtig, offen zu bleiben für das, was die Person irgendwie vielleicht selber mitbringt und auch in ihrem Leben erfahren hat, was hilfreich ist für sie, auch wenn das nicht einem, weiß ich nicht, deutschen, westeuropäischen, einer Vorstellung entspricht sozusagen.
Ja, ich glaube, also ich meine, ich weiß nicht, wie du das beurteilst. Du bist da, glaube ich, auch noch an der Uni. Das heißt, du bist ja im Forschungsbetrieb auch noch mal deutlich näher dran als ich, der schon eine Weile da raus ist. Aber aus meinem Gefühl steht die Psychotherapieforschung ein bisschen in einer Sackgasse. Die Effektgrößen nehmen jetzt nicht sonderlich zu. Wahrscheinlich nehmen sie sogar eher tendenziell ab mit steigenden sozialpolitischen Druck. Macht ja auch irgendwie Sinn. Wir haben ja oft diese Schneckenrennen, dass wir das eine Verfahren gegen das andere antreten lassen oder gegen die Grundversorgung. Manchmal sind die Effekte nicht signifikant. Man sagt, naja, numerisch war es jetzt aber doch ein bisschen mehr. Das ist doch dann gut. Also da ist so die großen Dinge bleiben für mich ein bisschen offen. Es gibt hier und da Bereiche, die ich so mitbekomme, wo ich sagen würde, ja, ist interessant. Aber ich glaube, dass gerade der Aspekt von der sozialen Mobilität, wenn die da wäre und dieser Beruf vielfältiger wäre, dann, ich glaube, dass das dem Ganzen nochmal einen Sprung verschaffen könnte. Auch im Sinne von, hey, wie machen wir denn eigentlich Psychotherapie in Zeiten eines autoritären Umbaus? Müssen dann vielleicht nicht auch mehr Maßnahmen, therapeutische Interventionen in Richtung Steigerung solidarischen Handlungskompetenzen gehen? Also, dass man Klientinnen auch ermutigt, sich zu organisieren oder dass man Gruppen vielleicht auch unterstützt bei Organisation von Protest oder das bespricht, dass man Modelle entwickelt. Also dieses Ganze, was auch so in der Gemeindepsychologie ein bisschen mehr verankert ist oder in so Liberation Psychology in anderen Ländern, das wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr super, super hilfreich, weil ich meine, Psychotherapie ist ja gefragt wie nie, ist ja auch ein neoliberaler Reflex, das alles dann in die Therapie abzuschieben. Und gleichzeitig haben wir aber echt wenig so wenig auf der hohen Kante da was zu machen. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, schon mit KlientInnen, die jetzt eher so mit Ängsten und vor allem Bewertungsängsten kamen, aber so politisch überzeugt waren im Sinne ihrer Werte, dass das denen total geholfen hat, sich mit anderen zu verbinden und zu verbünden und zu organisieren.
Ja.
Interessant eigentlich bei einer Bewertungsangst.
Ja. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das super wichtig ist. Ich lese gerade What It Takes to Heal. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Untertitel von dem Buch ist How Healing Ourselves Can Transform the World. Und die Person, die das Buch geschrieben hat, ist Embodiment. Und ich glaube, also ich weiß nicht, lebt in den USA, deswegen weiß ich nicht, was für ein Therapieverfahren ist, aber so Embodiment und so. Und ist aber ganz viel in so Black Activist-Kreisen unterwegs und thematisiert eben in diesem Buch, also beide Richtungen, ne, warum wir nicht sagen können, Nee, ich mache jetzt nur Social Justice Kämpfe und muss mich nicht mit meiner eigenen Psyche auseinandersetzen, sondern was ist auch für, warum es wichtig ist, sozusagen uns mit unseren innerpsychischen Prozessen zu beschäftigen, um dann Social Justice Aktivismus machen zu können, aber eben auch, warum wir das halt brauchen und nicht sozusagen nur als Individuum uns halt irgendwie in der Psychotherapie verbessern oder wie auch immer an uns arbeiten oder heilen oder betrauern, wie auch immer man das halt bezeichnen möchte, sondern wie wichtig eben diese Eingebundenheit ist. Und ich glaube, dass das eben in unseren, vor allem in der Bürgerlichkeit ja auch, die dieses Berufsfeld halt irgendwie viel doch noch hat, eben auf Basis dessen, wer diesen Beruf halt ausübt vorrangig, und so wie unsere Gesellschaft halt funktioniert hier in Deutschland oder in Westeuropa, dass das einfach viel zu kurz kommt und ich das voll wichtig finde. Ich habe eine Patientin, die ist bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und ist ganz schwer traumatisiert davon und die lebt aber jetzt in einem Hausprojekt und das ist so eine heilsame Beziehungserfahrung für die. Ne, und also ne, warum nicht halt auch irgendwie solche Dinge, wenn, also zumindest wenn die Patientinnen selber so Ideen haben. Man soll denen ja jetzt nicht sagen, organisieren Sie sich doch mal, bestimmt geht es Ihnen dann besser, ne? Aber wenn da irgendwie schon vielleicht so eine Regung da ist, warum das nicht halt auch unterstützen?
Und so neu ist das ja nicht. Ich meine, dass man so Verschreibungen oder Interventionen macht, wo man Klientinnen empfiehlt, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das kann man natürlich auch kritisch sehen, weil es ja dann irgendwie unbezahlte Arbeit und so ist. Aber das gibt es ja schon lange eigentlich.
Ja.
Und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten durch die immer dicker werdenden Methodenkoffer, die man meint, schwingen zu müssen.
Ja.
Oder diese manualisierten Verfahren, die dann eben auch auf Techniken aufbauen. Und wie du sagst, es ist beides. Also wenn ich da an diese eine Klientin denke, wo es um Aktivismus ging, es ging ja eher im ersten Schritt mal darum, zu kontextualisieren, wo soziale Bewertungsängste keine Rolle spielen, wo sie sich streiten kann. Und dann ging es plötzlich um Aktivismus, um Klima oder um Tierrecht und Tierschutz. Und ist eigentlich total interessant. Jemand, der sonst Ängste hat, ein Referat zu halten oder vor anderen Menschen zu sprechen, würde aber auf der Straße mit jemandem, der dann solche ich esse mein Steak so und so Sprüche bringt, Streit mit einer fremden Person. Das würde ich mich oft gar nicht trauen.
Ja.
Spannend. Und dann ist im nächsten Schritt die Frage, wie kann man das fördern? Und dann ist man zum Beispiel in der Wertearbeit, wenn man jetzt nach ACT geht oder man macht Aufstellungen oder schaut vielleicht auch mal so in der Familie, wo es das auch gab, weil die Familie auch belastet war mit solchen Ängsten, aber immer wieder so kleine Revolution in der Familie gab. Und dann ist sozusagen der Übertrag, ne, jetzt könnte ich sagen, im Sinne der Verhaltenstherapie macht man dann ein Experiment und geht sich dann mal mit irgendwelchen Fleischessern streiten. Man könnte aber auch sagen, okay, wie kann ich denn vielleicht das auch irgendwie in kollektive Handlungskompetenzen übersetzen? Und dann war es die Organisation, weil ja gerade Menschen, die soziale Ängste haben, finde ich auch furchtbar einsam sind, weil sie sich ja oft nicht zeigen in FreundInnengruppen, auch oft ja dann so dann da rausgehen und sagen, das war alles so anstrengend und eigentlich will ich ja, aber ich muss mich immer zusammenreißen und so weiter. Und war jetzt für diesen Fall, war das irgendwie, ja, ist es ganz gut geglückt. So, gibt sicherlich auch andere Fälle, wo das dann nicht funktioniert.
Ja, aber das ist ja mit allem so. Also wir haben ja auch nicht einen Ablaufplan, was genau funktioniert und was nicht und was wir danach anwenden, sondern es ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Suche, auf die wir uns gemeinsam begeben, ne, mit Klienten. Ich habe ja bei Instagram gefragt, ob Leute denn Fragen an dich haben, und es wurde eine gestellt, die total gut in diesen Kontext passt. Und zwar hat die Person geschrieben, ich finde es spannend, wie man optimistisch bezüglich seiner eigenen Handlungsmöglichkeiten als politisierte Therapeutin bleiben kann.
Ich bin ein bisschen kritisch dem Begriff Optimismus eingestellt, weil ich von mir auch immer verlangt habe, optimistisch zu bleiben. Und ich aber eher den Eindruck hatte, dass ich dadurch weggeguckt habe oder dass ich dadurch Dinge nicht gesehen habe, die eigentlich für mich klar waren. Also gerade bei der letzten US-Präsidentschaftswahl, mir war das eigentlich klar, dass Trump gewinnt. Natürlich kann man sagen, es war sehr knapp, aber die Umfragen hatten sich zuletzt gedreht. Der Vorsprung war deutlich kleiner. Ich habe dann auch ein bisschen rechte Medien konsumiert und da war schon noch mal mehr so ein, man hat gesehen, das ist schon alles eine ziemliche Bubble auch von den DemokratInnen gewesen und viele kannten ja Kamala Harris auch gar nicht. Und war aber so in diesem Zwangsoptimismus, also toxische Positivität, was auch immer, verfangen und dachte, nee, das wird schon. Und dann bin ich da so, da hat es mich sehr umgehauen, weil ich einerseits dachte, hey, du hättest doch auch einfach auf dein Gefühl vertrauen können, aber du hattest so viel Angst davor und dachtest, und ich finde, der Optimismus ist manchmal was sehr in der Gegenwart verankert ist und vielleicht sogar die Gegenwart stabilisiert, wenn man sagt, naja, es wird schon alles gut gehen. Das sind ja nur 25% AfD. Naja, aber letztes Jahr waren es 15 und davor waren es auch mal 5 irgendwann. Also das kann auch ganz schnell anders werden. Ich glaube, was für mich wichtiger ist als Optimismus, den ich im Moment jetzt in dem Sinne nicht habe, dass ich sage, es wird alles gut, ist eigentlich eher ein Konzept von Hoffnung, das ein bisschen transzendentaler ist. Also wo ich mir eher sage, es kann ein gutes Leben geben für viele und für mehrere, aber es bedeutet, dass man sich im Hier und Jetzt anders verhalten, organisieren muss und dass man auch vor allem das Negative anerkennen muss, dass es eben noch nicht gut ist. Also Hoffnung ist für mich eher ein Befund von, es ist noch nicht gut und nicht, es wird bald gut. Und aus dem, es ist noch nicht gut oder es ist jetzt auch scheiße oder es wird jetzt auch schlechter, resultieren ja dann Handlungsimplikationen, dass ich meine Therapie noch mal deutlicher oder weniger individuumszentriert ausrichte, dass ich noch mal mehr auf diesen Kontext achte, dass ich mir noch mal mehr Gedanken mache, mich zu vernetzen, sowohl politisch als auch sozial, dass ich selbst auch auf Verbindung achte und nicht so in diese Vereinzelung gehe, dass ich mit KlientInnen bestimmte Dinge reflektiere, also gerade so dieses diese mediale Flutung von rechten Inhalten, die ja genau diese Lethargie erzeugen soll. Das macht es für mich irgendwie konkreter. Und bei Optimismus wäre ich so, wir machen jetzt erstmal so weiter, weil das bisschen, was wir an Wohlstand haben, das wollen wir nicht verlieren. Wir waren zwar seit 8 Jahren nicht mehr im Urlaub, aber wir können uns jetzt solche komischen 200-Euro-Parfums kaufen, so Armutsluxus. Und das ist eher, ja, deshalb würde ich auf das Konzept von Hoffnung, ich habe irgendwo ein Buch gelesen, wo jemand geschrieben hat, das Subjekt der Hoffnung ist ein Wir, setzen als auf Optimismus. Lange, also wirklich ganz lange Antwort auf eine ganz einfache Frage.
Ja, aber vielleicht ist die Frage ja halt auch einfach doch nicht so einfach. Ne?
Ja.
Ja. Und ich glaube eben auch, dass, also als du das jetzt so beschrieben hast, dachte ich, naja, wenn wir das wahrnehmen und ernst nehmen und erkennen, womit wir konfrontiert sind, ne? Also diese Faschisierung ja, also nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich überall, das macht ja so viel Angst. Und dann ist es, glaube ich, auch irgendwie ganz menschlich, wenn man in einer so komfortablen, einigermaßen komfortablen Person ist, zu sagen, okay, dann jetzt Scheuklappen und wir konzentrieren uns auf das, was aber irgendwie noch gut ist, sozusagen, anstatt sich dem Schwierigen zu stellen und daraus irgendwie in eine Handlung zu kommen, zu sagen, okay, und was kann ich denn aber eben tun? Also was sind, was ist meine, wie kann ich selbstwirksam sein tatsächlich? Es ist ja auch also schlimm bei, wie du halt sagst, ich mache Instagram auf und ich fühle mich einfach komplett hilflos und denke mir so, ich mache es einfach lieber wieder zu. Aber das ist halt nicht, also das finde ich auch immer schwierig, man muss sich das auch erlauben, aber wer kann sich halt auch erlauben, nicht hinzugucken? Ne? Das ist ja dann so die nächste Frage. Und ich glaube, irgendwann im Bachelor hatten wir mal so ein Sozialpsychologie-Seminar, wo wir so eine Kampagne für Umweltschutz oder so entwerfen sollten. Und es halt ganz klar war, man darf es nicht zu krass machen, weil die Leute wollen nicht mit dem eigenen Ende konfrontiert werden. Und dann ziehen sie sich eher zurück sozusagen, ne, in, nee, aber ist doch jetzt hier gerade alles gut und es ist auch gar keine Klimaerwärmung, wir werden nicht aussterben. Mhm. Und also dieses so verschreckt zu sein und sich halt aufgrund dessen zurückzuziehen, das glaube ich, ist so eine große Gefahr. Und wie man dann aber innerlich, also was braucht es ja auch für eine innerliche, emotionale Arbeit, sich aber wieder zu ermächtigen und zu sagen, und das, was ich tun kann, versuche ich halt zu tun. Was ist es denn, was ich tun kann? So irgendwie.
Da müssen diese ganzen Superheldenfilme aufhören. Dieses Main-Character-Syndrom, das ist ja auch was so pseudo-selbstermächtigend ist. Das ist für die, die schon mit dem Cape geboren wurden, glaube ich, schön, dass die dann dazu irgendwie noch eine Maske kriegen. Aber für die, die das halt nicht hatten, ist das halt eine Illusion, der sie dann hinterherjagen. Und dann konfrontiert zu sein mit dem Ende, mit einem Umbau, mit einem Verlust von was auch immer, ja, da würde ich mich auch zurückziehen. Also der Reflex ist ja dann der Rückzug deshalb, weil man sich so vereinzelt. Ne? Und bei Hoffnungslosigkeit oder Hilflosigkeit oder Ohnmacht würde man ja, dann ist ja, also das ist ja ein Gefühl, das ja signalisiert, dass man damit nicht alleine sein soll. Das sagen wir ja auch immer. Das steht ja eigentlich überall drauf, bleib nicht alleine damit. Und ich glaube, dass das einen Unterschied macht.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es auch irgendwie umso cooler zu sehen, dass jetzt zum Beispiel in den studentischen Kreisen es so viele so Studi-Orgas gibt, die halt irgendwie sich mit kritischer Psychologie auseinandersetzen und sich organisieren. Also als ich studiert habe, gab es das noch nicht in dem Ausmaß. Und ich glaube, dass das schon was ist. Und das kann man ja auch, also ne, auch jetzt während der Ausbildung, es gibt ja Vernetzungsgruppen, es gibt so viele, also leider Gottes muss man sich die ja selber irgendwie immer ranholen, weil die nicht Teil der Ausbildung sind, des Curriculums, aber Fortbildungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also und halt natürlich viele Bücher, die man lesen kann, zum Beispiel zu Liberation Psychology, finde ich, das ist irgendwie, ne, oder so Community Organizing und solche Sachen.
Ich finde ja auch, dass man in der jetzigen Situation eigentlich ziemlich erkennt, dass die Mainstream-Psychologie also eigentlich ziemlich am Arsch ist, was so die, eine Zeit lang hat man immer gesagt, hier und da, die Psychologie hat so ein bisschen die Philosophie ersetzt, weil die kann irgendwie zu jedem Phänomen, was man im Alltag beobachtet, was sagen und kann auch irgendwie XY et al. Zitieren, also irgendwelche Studien dann. Und wenn es jetzt aber so um diesen Umgang mit Krisen geht und ich dann als erstes lese, reduziert euren Nachrichtenkonsum, das, was ja erstmal für das Individuum okay ist, das in einer individuellen Situation zu machen, aber wenn ich mir denke, okay, das ist jetzt die Antwort der großen PhilosophInnen des 21. Jahrhunderts, da kann ich ja nur lachen. Also das, da haben ja genau die gewonnen, die ja, also da denke ich so, ah okay, dann Neoliberalismus und Faschismus liegen vielleicht doch gar nicht so weit auseinander, wenn das jetzt die Lösung sein soll, dass man dann einfach das nicht mehr konsumiert und hofft, dass man zumindest noch irgendwie Tiefkühlpizza für 3 Euro kaufen kann. Also ja, du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
Ja, und ich finde, dass, also da hast du ja jetzt auch nochmal ganz deutlich gemacht, wie eigentlich ja der Neoliberalismus auch den Weg ebnet für den Faschismus. In dem Moment, wo man sagt, dass wir müssen einfach irgendwie arbeiten und an uns arbeiten und uns verbessern, und wer es nicht hinkriegt, naja, bleibt halt auf der Strecke, und es geht um das Individuum und nicht um das Gemeinsame. Das, du hast gesagt, das Subjekt der Hoffnung ist, dass wir, genau das soll man ja eben nicht haben, Hoffnung, also wie das so ineinander fließt. Und ich würde auch voll gerne gleich nochmal mit dir da einsteigen in so die Positive Psychology und was da alles so schwierig ist. Aber jetzt ist mir gerade eingefallen, dass du ja vorhin noch meintest, als du gesagt hast, et al. Und so weiter zitieren, wie das im Uni- und im Forschungskontext ist. Und da habe ich vorhin noch gedacht, dass ich schon den Eindruck habe, und ich mache mir da jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Freundinnen in dem Forschungskontext, aber das ist ja auch nicht das Ziel dieses Podcasts, dass ich schon das Gefühl habe, es ist so versteift von, und wenn es aber dazu keine gute Studie gibt oder wenn du dazu kein ordentliches Forschungsprojekt hast, dann kannst du dich hier nicht hinstellen und das behaupten, so ungefähr. Mhm. Und das aber da, das halt natürlich, was wird für Forschung gemacht, wofür sind Gelder da, oder sogar noch weiter, es gibt so viele Studien, die zeigen, dass so Minoritätenstressmodell, ne, dass marginalisierte Menschen einfach psychisch extrem darunter leiden, dass sie Diskriminierung erleben, dass Armut psychisch krank macht, und trotzdem ändert sich nichts. Also was ist der Point of the Forschung sozusagen? Und da habe ich halt schon den Eindruck, zumindest die paar Konferenzen, die ich irgendwie so mitbekommen habe oder was ich halt so in Meetings oder was auch immer halt irgendwie so erlebe, ist, dass es immer um so Aushandlungen geht von so Methodiken, und ist das jetzt was muss man da rechnen, und ist das jetzt gut designt, dieses Forschungsprojekt, oder nicht, und für wen ist jetzt Geld da, und dass dann diese Übersetzung von, aber was ist denn das da eigentlich, was wir da gerade rausgefunden haben, so Menschen mit psychischen Erkrankungen, die auch noch queer sind, erleben viel mehr Gewalt, und das wissen wir eigentlich, jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß, und was machen wir jetzt damit, außer es halt auf einer Konferenz zu präsentieren. So, das ist, glaube ich, das, was mich in dem Kontext dann immer so ein bisschen aufregt. Und was ja auch so ein bisschen zu deinem Gedanken passt von, irgendwie sind wir da auch mal am Ende. Und jetzt geht's halt darum, okay, die Psychologie hat jetzt viele Theorien, wir haben jetzt ganz viele ganz viel Forschung gemacht, und wie können wir es denn jetzt halt aber auch übersetzen, sodass es halt den Menschen vielleicht besser gehen kann.
Ja, oder dass es halt nicht einfach nur irgendwo publiziert ist, sondern eben, ja, wie du sagst, halt irgendwie einen Mehrwert hat, ja. Ich meine, die Psychologie hat ja schon auch, glaube ich, immer so diesen Komplex, sich als Naturwissenschaft beweisen zu müssen, und ist da, glaube ich, nochmal mehr so dahinter zu sagen, wir machen das methodisch alles ganz, ganz, ganz genau, aber ich meine, am Ende ist dann halt die Aussagekraft vielleicht immer weiter eingeschränkt, und bei vielen Themen verstehe ich es auch nicht. Dass wenn man dann irgendwie welche Therapieverfahren das 120. Mal gegeneinander antreten lässt, okay, kann man machen, aber wie wäre es mal mit irgendwelchen Ansätzen zu integrativen Versorgung oder zu was es bringt, wenn jemand in vielen verschiedenen Lebenskontexten weniger Barrieren hat, im Gesundheitssystem anzudocken, oder wenn es Vernetzung gibt. Also da gibt es ja Fragen, die man sich stellen kann, die für mich relevanter wären, als jetzt zu gucken, wie der Mittelwertsunterschied zwischen Therapie A und B ist. Wenn die meisten ja sowieso in der Praxis eher integrativ arbeiten, was ja auch durch Studien belegt ist. Also das ist, was denke ich dann, oder wenn man in die Studien nur Patienten in den Gruppen einschließt, die eine Diagnose haben, wie oft kommt das vor? Also sehr, sehr selten. So.
Ja, wir haben in unserem aktuellen Forschungsprojekt zu Gewalterfahrungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Auflistung gemacht, was haben sie denn für eine Diagnose, oder wissen sie, was sie für eine Diagnose haben, und dann kannst du halt so Multiple Choice ankreuzen, naja, also ich weiß nicht, dass da haben halt irgendwie 2 oder 3%, denke ich mir jetzt gerade aus, aber so ungefähr eine Diagnose angekreuzt, also ja.
Ja, aber auf die sind ja dann die RCTs gemacht,
ja,
und dann,
ja, genau.
Und dann sitzt man da und denkt sich so, hey, warum klappt das jetzt nicht, wenn ich jetzt achtsames Essen mit meinem Klienten mit Binge-Eating mache, wenn während der vielleicht noch eher eine emotional instabile Strukturierung seiner Persönlichkeit hat oder vielleicht noch eine ADHS hat oder eine Traumatisierung hat, vielleicht eine KPTBS. Also das ist, da versteckt man sich oft auch. Und das macht ja auch Sinn, weil ja das Paradigma sozusagen der herrschenden Klasse in der Psychologie ein verhaltenstherapeutisches ist. Zumindest in Deutschland ist es ja so, sogar so dominant, dass da ja, gab es ja vor einiger Zeit mal so ein Papier dagegen, dass das auch ein Problem ist, dass es so, ne, dass dann auch die auf vielen Lehrstühlen jetzt auch gerade mit der neuen Weiterbildung, wo es ja eigentlich heißt, ne, die Verfahren, die anerkannt sind, sollen auch mehr in der Lehre berücksichtigt werden. Und dann sagen halt verhaltenstherapeutische Kolleginnen, naja, das, die Systemik, das machen wir selbst. Und dann klingt das wie so eine Soziologieveranstaltung bei Luhmann und die Leute denken sich, das Systemik ist ja das Letzte, obwohl das eigentlich ein super simples Verfahren in der Anwendung ist. Das Verfahren ist nicht kompliziert, man muss die Theorie nur ein bisschen Theorie sein lassen und sich gucken, ne, was man da braucht. Also ob das dann so gut ist, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich habe auch im Studium, also sowohl im Bachelor als auch im Master, nur Verhaltenstherapie kennengelernt, tatsächlich in allen möglichen Punkten. Und ich finde es immer witzig, ich höre oft von Freundinnen, die so Erstgespräche bei irgendwelchen Psychotherapeutinnen haben, ja, also die ist Verhaltenstherapeutin, aber die, also eigentlich macht die auch alles so ein bisschen, das ist eigentlich jetzt auch heutzutage nicht mehr so. Und ich denke mir so, ich glaube halt schon, dass es immer noch so ist. Und ich finde das so, also so wie das in den Ausbildungsinstituten, also ich hatte jetzt in meiner Ausbildung irgendwie zwei Vorlesungen zur Verhaltenstherapie. Ich würde mich nicht hinsetzen und sagen, ich kann Verhaltenstherapie machen, sozusagen. Mhm. Ne? Und ich kann mir da vielleicht mal einen Baustein rausnehmen oder aus der Systemik so, dann stelle ich halt, lasse ich mal innere Anteile aufstellen oder was weiß ich so. Aber ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich kann das so zu arbeiten und ich verstehe irgendwie nicht, ja, also dann soll man es doch irgendwie halt vereinheitlichen und irgendwie das aber richtig machen und nicht irgendwie mit so Puzzlestückchen. Na gut. Willst du noch was dazu sagen?
Vielleicht noch ein Satz dazu. Ja, ja, also dann können wir es gern, weil es jetzt ein bisschen eine Tangente ist. Es ist ja schon in der neuen Weiterbildungsordnung so, dass da das Thema Diversität sehr groß geschrieben wurde im Curriculum und was da irgendwie alles kommen soll. Aber wenn wir das nicht mal hinkriegen, unter uns weißen Bürgerlichen eine Verfahrensvielfalt herzustellen und das jetzt alles in der Hand einer einzelnen herrschenden Gruppe sein muss, dann das ist für mich lachhaft. Also wenn wir das nicht mal hinkriegen, dass auch genügend SystemikerInnen oder TPler Analytiker dann an den Unis vertreten sind, dann brauchen wir uns über Diversität wirklich nicht unterhalten. Also das ist dann einfach nur lächerlich. Also das ist meine Meinung dazu.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja sowieso der Diversitätssticker, der überall draufgeklebt wird und dann, wenn man sich dann mal genau anschaut, was das halt eigentlich bedeutet und dass es halt nicht darum geht, sich auseinanderzusetzen mit den Lebensrealitäten der Person. Ne? Also was gerade die Kosten der Ausbildung zum Beispiel oder solche Dinge, ne? Oder dass dann halt die Menschen, wenn sie ihre Klinikzeit machen, Rassismus erleben und dann halt das irgendwie einfach eine Belastung ist, die man zusätzlich auch noch hat während der Ausbildung. Mhm. Ja. Ich fand auch noch interessant und irgendwie natürlich schließt es auch so ein bisschen daran an, du hast in einem Interview mit der Taz mal gesagt, dass du diese wertschätzende Haltung in der Systemik am Anfang herausfordernd fandest, weil du so ein bisschen dazu geneigt warst, sozusagen eher defizitär auf psychische Erkrankungen zu schauen. Und ich glaube, das ist ja durchaus was vielen Menschen passiert, weil das, glaube ich, in der Lehre auch oft irgendwie noch so, also ja auch sehr stigmatisiert sozusagen, teilweise noch gelehrt wird, stigmatisierend. Und ich wollte dich fragen, inwieweit meinst du denn, ist dieses defizitäre Verhalten unterstellen vielleicht auch gesellschaftlich bedingt? Also so aka, was denken wir eigentlich ist normal? In Anführungsstrichen.
Ich meine, man ist ja schon, wenn jetzt jemand leidet oder ein Problem hat, schnell in dem Reflex dann eine Lösung zu finden, was ja für das Individuum, was ja voraussetzt, dass man sagt, das Individuum ist sozusagen das Problem. Und dann gibt es ja auch so, vielleicht auch so den Aspekt, ich weiß nicht, ob der da eine Rolle spielt, aber vielleicht unbewusst ein Stück weit, so dieses Ellenbogending in der Gesellschaft, Konkurrenzverhalten. Und da macht es natürlich Sinn, auf andere Menschen eher defizitär zu blicken, weil ich dann eher weiß, wo ich mir einen Vorteil verschaffen kann. Ich meine, in meiner Biografie hat schon auch eine Rolle gespielt, dass ich auch mit Menschen viel konfrontiert war, die mir nicht gut getan haben und mir, also ich habe sozusagen die, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Die SystemikerInnen denen unterstellt man immer, dass sie sagen würden, der Mensch sei gut. Den VTlern unterstellte man eher, dass der Mensch ist weder das eine und das andere und den PsychodynamikerInnen eher, dass er beides ist. Und ich habe mich, glaube ich, in der Tradition des beiden eher am ehesten wiedergefunden, aber in den beiden ist natürlich schon auch eher so dieses was macht er denn falsch? Also wo hat er dann vielleicht so unbewusste Motive? Und das, ich meine, wir interessieren uns ja auch alle für so True Crime Podcasts, wo wir schon fast so einen Fetisch dafür entwickeln, die Psyche und die Gründe und die Niederungen von jemandem zu verstehen. Das hat scheinbar auch irgendwas Faszinierendes, was vielleicht auch daran liegt, dass ja einerseits haben wir so irgendwie Konkurrenzkampf, wir haben das Individuum ist das Problem, wir haben aber schon auch eine Gesellschaft, die ja sehr, zumindest war sie das eine lange Zeit lang, auf so einer toxischen Positivität aufgebaut hat und dass dann vielleicht eher eine Faszination für das Niedere da ist, kann ich mir auch vorstellen. Weiß nicht, wie du das siehst, also wo du das.
Also ich glaube, dass schon, also bestimmte Dinge, oder wenn ich jetzt an so Stigmatisierung zum Beispiel denke von psychischen Erkrankungen, dass es auch so ein Abgrenzungsbedürfnis ist von so, aha, ich habe das ja nicht, in Anführungsstrichen. Da muss man ja auch immer aufpassen, wenn man diese ganzen stigmatisierenden Gedanken und Vorurteile immer so reproduziert, aber ich habe das nicht, ich bin ja irgendwie in Anführungsstrichen normal, mir geht's gut, mir passiert sowas nicht, so. Also stimmt. So eine, wie sich so selber irgendwie absichern zu wollen, aber natürlich auch, also ich denke, das ist auch ganz oft was mit so Leistungsdenken zu tun hat, also ich sehe das viel in so quasi meiner oder unserer, ich glaube, wir sind ähnlich alt, Elterngeneration von so, also auch gerade so Nachkriegstrauma, Wiederaufbau, was weiß ich alles, aber auch natürlich in Familien mit Migrationshintergrund arbeiten zu müssen, um zu überleben und es sich vielleicht auch nicht leisten zu können, einfach halt tatsächlich Gedanken darüber zu machen, bin ich gerade depressiv oder nicht, weil ich muss halt einfach losgehen und arbeiten. Und das erlebe ich ganz oft, dieses, ach nee, mir geht's gut, so, hä, was, warum bist du denn schon wieder krank, so irgendwie, ne, und sich das eben nicht, und da eben auch so eine Abgrenzung stattfinden soll von, naja, die müssen ja Psychotherapie machen, so, aber ich ja nicht, so, ich bin leistungsfähig, mir geht's gut, sowas irgendwie vielleicht. Und ich meine, am Ende ist es natürlich, hat es ja auch immer was mit Hierarchien in unserer Gesellschaft zu tun, ne? Also Rassismus, Sexismus, Ableismus und Sanarismus heißt es ja, glaube ich, in Bezug auf psychische Erkrankungen, hat ja immer auch was damit zu tun mit, wir sind vermeintlich besser als eine andere Gruppe von Menschen und deswegen dürfen wir auch ausbeuten oder unterdrücken.
Ja, und ich meine, ein Stück weit definiert sich der Therapeut vielleicht auch dadurch, dass er der Nicht-Patient ist. Und das geht am ehesten dadurch, dass er die Defizite beim Patienten erkennt oder der Patientin und eben nicht bei sich selbst. Dabei bedenke ich ganz oft, dass man manchmal auch einfach Glück hat, dass man noch genug soziale Ressourcen hat, um dann zu funktionieren oder sich auffangen zu lassen, weil man sonst ganz schnell auf der anderen Seite sitzen würde.
Und also kurzer Verweis vielleicht auch an die Initiative Krisenerfahrene Profis. Ich glaube, es gibt mehr Menschen in unserem Beruf, mich inklusive, die selber Therapieerfahrung haben und sich aber vielleicht auch nicht, also nicht so offen darüber sprechen möchten, weil ja dann eben auch wieder, also ne, diese Trennung von, aha, wer ist jetzt professionell und sitzt auf der einen Seite und wer ist Patientin oder Klientin und dann hat man Angst, was passiert, wenn ich mich identifiziere auch als oder oute auch als zum Beispiel Patientin.
Was interessant ist, weil wir ja, also wir sagen immer über die Verfahren hinweg kollektiv, Selbsterfahrung ist so das Wichtigste. Also ich kenne kein Verfahren, das das nicht auch bejahen würde. Und wenn dann aber ein Mensch in Therapie geht und die, ob das denn eine Selbsterfahrung oder eine Therapie ist, klar, dann heißt es, die Diagnose ist entscheidend. Aber ganz ehrlich, im ICD-10 findet man immer eine Diagnose, wenn man will. Und wenn es nur eine 43.9 ist, scheißegal. Und ne, gleichzeitig, wenn das dann diesen anderen Kontext hat, ist das plötzlich ein Riesenproblem. Weswegen ich auch bei vielen angehenden TherapeutInnen das Problem sehe, dass es zu wenig Selbsterfahrung gibt und dass sie sich auch keine Hilfe nehmen, weil viele ja in dieser Zeit sehr belastet sind. Sei es jetzt durch die praktische Tätigkeit, wo du einfach nichts verdienst, oder viele der eher überstrukturierten Pias, wenn die praktische Ausbildung anfängt und die sich dann das erste Mal selbst Gedanken über ihre Alltagsstrukturierung machen, was nicht mehr von außen vorgegeben ist. Und ich habe auch Therapie gemacht und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich ein deutlich, deutlich, deutlich schlechterer Therapeut.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also egal, ob man das jetzt Selbsterfahrung nennt und das im Rahmen der Ausbildung machen muss oder nicht, ich glaube, dass es so wichtig ist, sich auf diese Art und Weise mit sich selber auseinanderzusetzen, weil man ja auch, also wir haben alle so blinde Flecken und die gehen ja auch nicht, also sowohl emotional als auch kognitiv blinde Flecken, was ja miteinander Hand in Hand geht, aber die gehen ja nicht weg, nur weil ich irgendwie was lerne über psychische Erkrankungen. Und also ich meine, ein Zahnarzt muss auch zum Zahnarzt gehen oder ein Chirurg muss sich auch einen Blinddarm rausschneiden lassen. Und ich habe meine Masterarbeit geschrieben zum Vorurteil, PsychologInnen sind alle selber verrückt. Und was ich dann aber halt, also vor allem erkannt habe oder verstanden habe, ist, naja, es ist aber, was soll denn das überhaupt bedeuten? Weil natürlich können wir alle psychische Probleme haben und wir können uns ja nicht selber therapieren. Das ist ja dann auch so die Erwartung von, du hast Psychologie studiert, warum geht's denn dir eigentlich nicht gut, warum bist du jetzt depressiv? Und das ist ja Quatsch. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns mit diesen eigenen blinden Flecken nicht auseinandersetzen, dann führen die ja auch dazu, dass die in Therapieraum sich zeigen.
Ja, voll. Und das, ich finde, das ist sogar, finde das eigentlich eine Pflicht. Ich meine, der Chirurg, die Chirurgin hat halt das Skalpell als Instrument und das muss ja geschärft sein. Sonst ist nicht so gut, glaube ich. Und wir Therapeutinnen haben halt uns und unser Verständnis für Zusammenhänge, für Beziehungen, für Gefühle, für ne, so. Und wenn das nicht geschärft ist, ist auch nicht gut.
Ja.
Und das bedeutet eben auch, und es macht ja auch Sinn, wenn ich mich nicht mit mir selbst auseinandersetze und vielleicht all die Ohnmacht, die sich so bei mir festsetzt, weswegen ich Therapeut geworden bin, damit irgendwie keinen Umgang finde, dann kann ich sie bei anderen auch nicht aushalten, dann muss ich sie auch aus dem Therapieraum verbannen. Dann müssen es Drehtürpatientinnen werden oder es müssen Patientinnen werden, die keine Veränderungsmotivation haben oder es muss dann heißen, die sekundäre Indikation ist nicht richtig gestellt, die braucht was anderes, dann muss ich sie abschieben oder sonst irgendwo irgendwas machen.
Ich bin immer geneigt, wenn ich das Buch von jemandem lese und dann die Person im Podcast habe, nur über das Buch reden zu wollen. Ich glaube, das würde ich versuchen, so ein bisschen galant zu umgehen. Ich kann aber allen Leuten wirklich auch nur noch mal ans Herz legen, das Buch von dir zu kaufen, weil ich finde, also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und dachte so, okay, naja, mal gucken, was mich jetzt hier auf mich zukommt. Und ich war wirklich schock. Ich würde von mir behaupten, dass ich mich schon viel auseinandergesetzt habe mit so Pop-Psychologie und Therapiesprech und das zu problematisieren und einzuordnen und so. Aber ich fand es wirklich so ein so umfassendes und leicht zugängliches Buch, was du da geschrieben hast. Also richtig, richtig cool. Und würde deswegen aber jetzt vermeiden, hier auf bestimmte Therapiesprechbegriffe einzugehen, weil du hast das alles schon aufgeschrieben, du musst das jetzt nicht nochmal im Podcast erzählen. Aber ich würde mir zwei Aspekte gerne rausgreifen, um sozusagen nochmal über so Irrtümer oder passend zum Podcast Mythen der Poppsychologie zu sprechen. Und zwar einerseits, das haben wir ja auch schon ein bisschen angetippt, so Mindset, Selbstfürsorge, Coaching, diese ganzen Aspekte und natürlich, weil das ist ja auch so ein bisschen deine Spezialisierung, über Neurodivergenz nochmal sprechen. Genau, und zu dem Punkt von Selbstfürsorge, man muss nur das richtige Mindset haben, man geht ins Coaching und so weiter, hast du ja auch einen Post gemacht am Mental Health Day. Da wollte ich dich fragen, warum kann das denn gefährlich sein oder warum können denn diese Begriffe oder Ansätze schwierig sein?
Na, erstmal weisen sie ja die Verantwortung für ein Fehlen von Ressource XY dem Einzelmenschen zu. Und das ist ja auch erstmal gar nicht verkehrt zu sagen, okay, was kann ich denn tun, um meine Situation zu verbessern? Aber das sozusagen ausschließlich in den Bereich von mangelnder Selbstfürsorge, fehlend schlechtem Mindset, nicht genug angestrengt zurückzuführen, also so diese neoliberalen Narrative, führt da letztlich dazu, dass der Mensch nicht A, nicht weiterkommt, B, auf Sachen reinfällt, die das bedienen. Also ich habe oft auch Klienten gehabt, ungegendert im so Kontext mit geistiger Behinderung oder so ein bisschen so, beim einen war es diagnostiziert, so an der Schwelle und zwar nicht klar, erster, zweiter Arbeitsmarkt und die sind häufiger auch auf diese YouTube-Coaching-Werbung reingefallen, logischerweise. Und weil wir, wenn wir sagen, Menschen haben ja irgendwie alle, wenn die sich genug anstrengen, die Möglichkeit selbst auch es zum Millionär zu schaffen, so dieser Fake American Dream im Grunde, dann machen wir strukturelle Bedingungen unsichtbar und wir verhindern ja auch, dass die Menschen sich organisieren. Also viele Menschen unterschätzen ja einfach, wie arm die sind. das wird da massivst unterschätzt. Und die sagen dann doch, nee, ich gehöre so zur Mittelschicht. Nee, du warst seit 8 Jahren nicht mehr im Urlaub, du gehörst nicht zur Mittelschicht. Du hast quasi keine Rücklagen. Wenn deine Waschmaschine kaputt geht, bist du im Arsch. Das ist nicht Mittelschicht, das ist Unterschicht. Und gleichzeitig haben wir ja dann die Oberschicht, die dann irgendwie schon mit Mitte 20 zwei Immobilien geerbt hat und sagt, naja, wir sind ja obere Mittelschicht. Oder Friedrich Merz, der da mit seinem hässlichen Flugzeug da durch die Bundesrepublik tourt, das so ein bisschen an DuckTales erinnert. Also sagt dann, er ist obere Mittelschicht. Also das macht so furchtbar, lenkt so furchtbar ab von den strukturellen Bedingungen. Und das macht ja auch furchtbar einsam, weil ich krieg's ja trotzdem nicht hin. Und dann muss ich mich aber irgendwie wieder motivieren und sagen, naja, dann mache ich das halt. Also ich finde das so fahrlässig. Und ich werde natürlich auch immer anfälliger für einfachere Erklärungsmodelle, sowohl wirtschaftlich im Sinne der Coachings und ich würde auch sagen, auch politisch. Dann für, wenn wir vom neoliberalen Coaching-Programm dann eben in diese komischen Manosphäre-Gruppen oder eben zur AfD kommen, dass ich natürlich dann mich mit einfacheren Antworten zufrieden gebe, weil der Blick auf die kollektiven und strukturellen Dinge einfach null geschärft ist. Also ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich, also genau wie du sagst, ich glaube, was mich wirklich immer am wütendsten macht, ist, wie soziale Ungleichheiten ausgeblendet werden von Menschen, die gar nicht wissen, was das bedeutet. Und dann aber Menschen, die eigentlich wissen, was es bedeutet, weil sie es selber erleben, denken, es liegt an ihnen, dass sie sozusagen zum Beispiel in dieser prekären Situation sind und dass, also ich glaube, du hast in deinem Buch auch irgendwie so diese, die weißen Startup-Guys so ein bisschen erwähnt und das finde ich ist für mich immer so ein prime Example von, okay, du hast halt irgendwie, du bist aufgewachsen in einer Familie, du musstest dir keine Sorgen darüber machen, ob irgendwie genug Geld da ist, deine Eltern waren nicht gottlos gestresst, weil sie 3 Jobs arbeiten mussten oder weil deine Mutter war nicht alleinerziehend mit 3 Kindern oder so und da ist immer ein finanzielles Polster gewesen, dass du dich auch mal ausprobieren kannst, auch mal ein Startup machen, auch wenn es dann scheiße läuft, weil es nie wirklich sozusagen an diese Existenzangst geht und dann davon ausgeht zu sagen, es ist doch voll einfach, du musst ja nur das und das machen.
Das hat was Menschenverachtendes, finde ich.
Ja, voll und das nicht nur haben wir Menschen, die in Armut leben und prekär arbeiten und sich kaputt arbeiten, damit ein paar andere wie Merz hässliches Flugzeug fliegen kann, sondern auch noch wird, das ist, es hat so viel Hohn irgendwie in sich auch noch zu sagen und du bist aber eigentlich auch selber schuld dran. Weil du musst ja, also wenn du morgens 8 Affirmationen in den Spiegel sagst und dann noch zum Pilates gehst nach der Arbeit, dann klappt doch alles gut.
Ja, und wenn ich diese Schuldzuschreibung, also diese Individualisierung dieses strukturellen Problems internalisiere, also das wirklich glaube und ich aber aussichtslos ja irgendwie merke, dass es nicht vorangeht, dann muss ich die Schulter irgendwie abführen. Und dann ist natürlich klar, dass wenn ich selbst in einem scheiß Wohngebiet lebe und neben dem scheiß Wohngebiet jetzt ein Flüchtlingsheim oder ein Heim für Geflüchtete gebaut wird, dass ich die Schuld, die ich spüre und die damit verbundene Aggression nach unten oder nach links, rechts, wie auch immer, abgebe, wo man quasi 2 soziale Gruppen gegeneinander ausspielt, die eigentlich 99% Überschneidungen haben in ihren sozusagen Anliegen an die Politik bezüglich der Veränderung wirtschaftlicher Verhältnisse. Und das ist was, finde ich, hat was sehr, sehr Perfides. Und dann gleichzeitig, wenn es dann mal eine Person schafft, dann zeigen wir die Aufstiegsgeschichte und sagen, ja, guck mal, das geht doch, die hat das ja geschafft. Und dann hatte sie die Person vielleicht auch irgendwie Glück oder wer weiß dann, wie nachhaltig das ist. Und natürlich, es gibt wahrscheinlich, wenn alles sozusagen eine Summe von Wahrscheinlichkeiten ist, dann gibt es eben auch Millionäre, die arm werden. Das ist, glaube ich, schwer, gibt es aber auch. Aber es gibt auch Menschen, die es dann irgendwie nach oben schaffen. Aber das wird halt immer weniger. Aber solange es 1-2 Leute gibt, dürfen die ein Buch schreiben. Und dann sind wir alle beruhigt und sagen, naja, gut, es funktioniert dann noch. Und ich finde, wenn ich das noch sagen darf, Donald Trump ist für mich eigentlich die perfekte Verkörperung des amerikanischen Traums. Die perfekte Verkörperung des amerikanischen Traums. Er sieht ja nicht nur so aus, wie Uncle Sam im schlimmsten Albtraum aussehen würde, so von der Optik. Also ich finde, er sieht aus wie Uncle Sam in meinem schlimmsten Albtraum, sondern er ist im Prinzip ein Kind, das Kind eines Millionärs, eines reichen Mannes in der Industrie, Immobilientypen gewesen in New York, der reicher gewesen wäre, wenn er das Geld einfach in den gängigsten Aktien, ETF oder was auch immer angelegt hätte, der sein Geld verloren und auf den Kopf gehauen hat, der aber schon so eine Art Vermögen hatte, dass er dann gar nicht mehr arm werden konnte, der natürlich dann auch irgendwie mit russischem Geld gerettet wurde, whatever. Aber der reich geboren und reich geblieben ist, obwohl er ein unfassbar schlechter Geschäftsmann war und der jetzt, wo er an der Macht ist, erstmal in seinem Big Beautiful Bill die Sozialhilfe, beziehungsweise ich glaube, es ist ja vor allem dann sind es die Zuschüsse für die Krankenversicherung wegstreicht, dafür die Steuern für die Reichen senkt und sich ja unfassbar selbst bereichert. Also sein Vermögen ist er vor allem durch die Präsidentschaft gestiegen. Gestern habe ich eine Werbung gesehen, I'm President Trump, und er macht jetzt eine Werbung für die Fight, Fight, Fight-Uhr, die man kaufen kann. Und das ist für mich, das ist der wahre amerikanische Traum. Das ist furchtbar ehrlich. Aber wir checken es halt nicht und denken, wir können alle wie Obama yes we can sagen. Können wir nicht.
Ja, ich finde, das hast du echt richtig gut erklärt. Und also, dass eigentlich letztendlich der amerikanische Traum aufbaut auf einer Bereicherung und einer Ausbeutung und einer Prekarisierung von anderen Menschen. Und das ist ja nicht nur in Amerika so, ne? Wenn wir jetzt wieder Richtung Merz gucken, und Merz ist ja auch nur eine Symbolfigur für viele andere deutsche PolitikerInnen.
Ja, und wir denken ja oft, dass es alles nicht so schlimm ist wie in den USA, weil unsere Verfassung nicht so im Arsch ist. Ich meine, diese Verfassungskrise der USA, die geht ja eigentlich schon ein Vierteljahrhundert, wenn man das so mal zurückblickt, mit, dass die ja eigentlich kaum noch Gesetze beschließen konnten, weil es ja immer diese Disparität gab. Aber wir sind ja in Deutschland auch ein furchtbar ungleiches Land. Einkommensmäßig vielleicht nicht. Und auch wenn Ulf Poschardt sagen würde, er will, dass es noch mehr Ungleichheit und sowas gibt, ich glaube, der braucht, glaube ich, erstmal eine Umarmung und Tee oder so, ist es ja so, dass die Vermögensungleichheit einfach unfassbar groß ist und die soziale Mobilität, die es irgendwie in den 70ern vielleicht noch gab, das ist halt nicht mehr so. 5 Generationen sind es, glaube ich, und da braucht man den Leuten auch nichts zu erzählen. Aber macht man besser, weil die sich am Ende organisieren würden.
Ja, komplett. Also ich glaube auch, also jetzt zum Beispiel, ne, der Pflegegrad 1 soll ja jetzt auch abgeschafft werden oder wurde sogar schon beschlossen in Deutschland, und das ist dann immer so, ja, aber wir haben ja eine gesetzliche Krankenversicherung und uns geht's ja nicht so schlecht wie in den USA und so weiter und so fort, aber was das dann eigentlich wirklich bedeutet, zum Beispiel, dass der Pflegegrad 1 abgeschafft wird, also schon selbst Pflegegrad 2, ne, mein Opa hat Pflegegrad 2 und das sind, was weiß ich, 160 Euro, was die da kriegen im Monat, und davon sollte dann eine Person bezahlt werden, die da einkauft, kann man sich ja dann, also wie das so fortgetragen wird, weil dann kann man sich ja vorstellen, was dann für Menschen eingestellt werden, nämlich zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, die für weniger Geld arbeiten, die dann aber wieder ja weiterhin prekarisiert bleiben. Und das, also nur weil wir so irgendwie vielleicht im Schnitt einen Wohlstand haben oder weil die Menschen, die arm sind, nicht so arm sind wie in den USA, wo ich nicht mal weiß, ob das stimmt, würde ich mich jetzt vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dann der Meinung sein, dass es immer schlimmer ist. In den USA ist, glaube ich, wirklich irgendwie, also da sind wir wieder bei vorhin von dann die Scheuklappen von wegen, aber zum Glück ist es bei uns noch nicht so schlimm, wir müssen ja noch nicht.
Dieser Positiv-Bias, Optimismus-Bias, ja genau. Und natürlich auch dieser krasse Unterschied zwischen Ost und West. Ich meine, natürlich im Westen gibt es auch viele prekäre Orte, und ich meine, die Städte haben wir sowieso alle ziemlich in Bach runtergehen lassen, aber was man nicht vergessen darf, ist ja schon, dass auch viele aus der Boomer-Generation, selbst wenn die jetzt nur, was auch schon viel ist, ein kleines Häuschen oder eine Wohnung haben, haben die ja an Vermögen eigentlich auch die Rentenansprüche, die noch ganz okay sind. Was ja dann im Osten nicht immer so, ich meine, klar, war nach der Wende für die, war das schon so, aber was für die dann in Arbeitslosigkeit gerutscht sind, die Massenarbeitslosigkeit aus den 90ern, die dann nur noch Scheißjobs gefunden haben, die haben dann zwar auch Rentenansprüche, aber die sind nochmal deutlich weniger, und die haben dann eben nicht diese eine Wohnung, das eine Haus, und das ist dann nicht nur, die verdienen irgendwie 10% weniger, sondern die haben einfach mehr Altersarmut, weil sie nicht diese Rentenansprüche erben oder bekommen.
Ja, und darüber wird dann aber zum Beispiel nicht gesprochen, wenn es immer darum geht, dass der Osten in Deutschland so rechts ist, ne? Also das wird dann irgendwie wieder umgangen. Aber gut, lass uns mal wieder zur Psychologie zurück. Nee, also man kann es ja nicht trennen. Ich finde, es ist super wichtig und voll cool, dass wir auch voll viel über solche Themen sprechen.
Aber den Reflex gibt es ja zu sagen, das hat jetzt nichts mehr mit der Psyche zu tun, obwohl ich sage, es hat alles damit zu tun.
Und ich mache hier diesen Podcast und bin selber in diese Falle getappt, aber wenigstens on air, und dann können wir es explizit nochmal sagen. Natürlich hat das auch einen Grund, dass wir jetzt über diese Themen sprechen und ja auch sprechen müssen, und ich finde es auch, und das war eben auch das, muss ich sagen, was mich so positiv überrascht hat an deinem Buch. Also du hast jetzt nicht unbedingt so kritisch über den American Dream geschrieben, aber also ich sag mal, der Abzweig, den wir jetzt gemacht haben, war ein bisschen größer. Aber trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, dass du das so cool kritisch reflektiert hast, alles. Also wirklich, genau, umso cooler auch natürlich, dass du jetzt hier im Podcast bist.
Darf ich auch, glaube, danke. Auch ein bisschen Ärger in vielen Rezensionen und von so Bürgerlichen bekommen, weil ich glaube, viele haben das Buch gekauft und dachten, ah, geil, da geht einer mal so richtig schön gegen diese komischen Aktivisten vor, die dann da immer sowas mit ihren Begriffen labern. Und fairerweise weiß ich auch nicht, ob das nicht auch die Idee vom Verlag war, aber es hat sich dann im Verlauf des Schreibens für mich eigentlich immer mehr rauskristallisiert, dass die Irrtümer der Poppsychologie ein Mangel an Soziologien der Gesellschaft oder Betrachtung dessen sind. Und das hat vielen einfach nicht gefallen. Die waren dann ein bisschen erbost darüber, aber das, mir kann es ja egal sein. Ich habe ja mein Geld bekommen, ist jetzt eh vorbei. Also.
Ja. Nee, also wirklich, deswegen ja vielleicht auch hier nochmal gut an der Stelle, das nochmal herauszustellen. Und natürlich ist es auch immer so, ich weiß gar nicht, ist auch egal, wir müssen dem auch keine Plattform geben, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber irgendein Chefarzt, ich glaube, ich aus Dresden oder so, hat ja auch so einen wilden.
Kuh war das, der hat quasi das ein ähnliches Buch aus rechter Perspektive geschrieben, glaube ich. Ich habe es nicht gelesen.
Aber das wäre ja mal interessant zu wissen, weil ist mit so einem wilden Tweet jetzt wieder negativ aufgefallen, von wegen die Opferkultur und warum denn so viele junge Frauen jetzt auf einmal ein Trauma haben und oh mein Gott, weil jetzt sind alle getriggert, die sollen sich mal nicht so anstellen. Das war so der Take von.
War das so einer, der auch gesagt hat, dass er der vielfach verschmähte alte weiße Mann psychisch gesunder sei als die linke Frau?
Ja, genau dieser war
das. Ja, dann war der das.
Ja. Okay, dann ist das der gleiche.
Psychologe in Dresden.
Wow, ja, dann hat er sich ja richtig viel geleistet. Na gut, ich guck mal, ich suche das mal raus für die Leute, die das doch interessiert, packe ich es mal in die Shownotes. Aber das ist ja das, was man oft eher hört, von wegen, alle sind jetzt traumatisiert, alle sind immer getriggert. Und ich bin schon auch ein Fan davon, die Begriffe sein zu lassen, die sie sind. Also, dass es niemandem hilft, wenn inflationär alle immer davon reden, das war so eine traumatische Situation für mich. Aber er geht ja noch genau in die andere Richtung und spricht ja dann Erfahrungen ab. Und das finde ich, es geht natürlich auch nicht.
Ja, voll.
Ja. Einen Punkt wollte ich noch rausgreifen aus deinem Buch, den du beschrieben hast, und zwar der Rosenthal-Effekt. Von dem habe ich nämlich tatsächlich noch nichts gewusst, auch ich kannte nur den Halo-Effekt. Und was der bedeutet in Bezug zum Beispiel auf ärmere Kinder in der Schule.
Der bedeutet ja im Prinzip, dass zum Beispiel die Erwartungen von einer Lehrkraft auf die Leistungen des Schülers, der Schülerin, auch einen Einfluss darauf hat, wie gut die Person am Ende ist und auch wie sie benotet wird. Das ist natürlich in Fächern, die, man würde jetzt sagen, naja, aber das macht doch in Mathe eigentlich keinen Unterschied, aber selbst in Mathe kann man ja unterschiedlich bewerten, also wie sehr würdige ich die Rechenschritte, auch im Sinne von, wenn da Fehler passieren, bewerte ich sie negativer oder wie sehr bin ich eher im Ergebnis, macht natürlich aber nochmal viel mehr aus, wenn ich jetzt Deutsch oder andere Fächer bewerte, wo ich mehr Interpretationsspielraum habe. Und das führt dann nicht selten dazu, dass Menschen, die sozusagen von dem Bild einer guten Schüler, eines guten Schülers abweichen, in den Augen der Lehrkraft dann eben auch schlechter bewertet werden. Ich meine, dieser Unterschied zwischen mathematischen Fähigkeiten von Mädchen und Jungs ist ja auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass es da andere Erwartungen gibt und dass es aber eigentlich gar nicht so ist.
Ja, da gibt's ja auch Studien zu, die dann wiederum ja auch gut sind, dass die gemacht wurden, die das zeigen, ne, diese Genderunterschiede. Aber ich habe da halt ja auch also dran gedacht, zum Beispiel Jungs, also da hat Olivier David ja auch zugeschrieben, mit dem habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, Jungs aus armen Verhältnissen, die zum Beispiel zu spät oder nicht oder überdiagnostiziert werden mit ADHS und dann natürlich dementsprechend auch bei den LehrerInnen bestimmten Bewertungen unterliegen. Also ich glaube, das ist so, man kann das so gut zusammenführen, zum Beispiel mit Kindern, die in Armut leben. Also ich denke jetzt an Familien mit 5 Kindern. Die Kinder haben ein Zimmer, wo sollen die ihre Hausaufgaben machen? Und dann kriegen sie halt auch noch schlechte Noten.
Man könnte auch sagen, wenn sie dann die ADHS-Diagnose kriegen, dann sind sie sozusagen, das ist sozusagen die Stigmatisierung Level 1. Also es geht dann noch schlimmer. Wir wissen ja zum Beispiel, dass hispanische, also in den USA und schwarze Kinder, dass die, selbst wenn sie ADHS haben, die Diagnose seltener kriegen und häufiger eine Diagnose namens oppositionelle Verhaltensstörung kriegen, die ja feindseliges, aufrührerisches Verhalten beschreibt und ja da gar nicht sozusagen in so ein neurobiologischen Erklärungsansatz geht, der ja auch sehr eingeschränkt ist, finde ich. ADHS ist nochmal deutlich mehr als das, aber der ja sehr stark die Verantwortung im falschen, bösen, feindseligen Verhalten des Kindes sieht, was ja bei einem Kind, wenn man sich das mal überlegt, absoluter Quatsch ist. Ein Kind hat ja keine Schuld. Aber das geht dann schon so. In Deutschland ist es unterschiedlich. Da habe ich jetzt keine Studien zu. Ich habe da nur aus Gesprächen, gerade so mit Menschen aus der Schulsozialarbeit, dass es schon manchmal eine Tendenz gibt, Jungs mit Migrationsgeschichte ein bisschen schneller eine ADHS-Diagnose zuzuschieben. Auch vor dem Hintergrund, dass sie dann schneller so irgendwelche Hilfen oder irgendwas bekommen, womit sie dann irgendwie abgeschoben sind. Also wo dann quasi das strukturelle Problem in der Schule, nämlich dass die Lehrkräfte ja auch überfordert sind, dann quasi abgegeben wird an die Psychologie, an eine Diagnose und damit auch medikalisiert wird, dass man sagt, naja, dann kriegt die Person Ritalin, dann chillt die ein bisschen mehr und dann kriegt sie vielleicht noch irgendwie mehr Zeit in Klausuren oder eine Person, die sich dann irgendwie noch kümmert, eine Integrationsfachkraft oder was auch immer. Und das ist schon ein Unterschied. Und bei Autismus ist es eigentlich fast andersrum, dass dann eher das eine Diagnose ist, die dann eher in besser situierten Milieus gestellt wird, auch wahrscheinlich, wenn man sich darum kümmern muss und wo dann viele das nicht kriegen, wo ja auch ein bisschen ein Zerrbild entsteht, ne, dass heute jetzt viele über Autismus berichten und da halbwegs funktional durch den Alltag kommen, wobei, also jetzt, ich will das jetzt gar nicht kleinreden, aber wo dann die autistischen Patienten und Patientinnen, die ich in der Tagesklinik erlebt habe, die sich im Raum nicht orientieren konnten, die nicht sprechen konnten, die tauchen da ja gar nicht auf.
Ja, voll. Also gerade der Punkt von BIPOC-Kinder oder Kinder mit Migrationshintergrund und ADHS-Diagnosen, da kann ich auch nochmal an die Folge mit Stefanie Kuff-Schöttle verweisen. Da haben wir da auch kurz drüber gesprochen, die ja auch mit Familien und mit Kindern arbeitet. Und jetzt sind wir ja auch schon, hast du schön auch mir ein bisschen die Überleitung abgenommen, bei Neurodiversität und ADHS und so gelandet. Das ist ja dein Spezialgebiet, kann man das so sagen? Genau. Die Frage erstmal zu ADHS. Es wird mehr diagnostiziert, es ist auf Social Media ganz präsent, das Paradigma von Neurodiversität. Ist das ein neuer Trend? Ist das ein bisher unbeachteter Leidensdruck? Was würdest du sagen?
Also ich meine, dieses Paradigma kommt ja, glaube ich, aus den 80ern. Ich glaube sogar auch ein bisschen früher schon. Es gibt ja so einen, Sinclair heißt da, glaube ich, ein Artikel, der irgendwie hieß Don't Mourn for Us, also wo es darum ging, dass man die autistischen Kinder nicht betrauern soll, sondern dass man gucken soll, wie kann man denn da ein anderes Leben für diese Person finden, weil früher war ja vor allem eine Autismusdiagnose immer ein Schock. Es gab ja ganze sozusagen Therapievorschläge, wie man die Eltern schon darauf vorbereitet, dass man ihnen jetzt sagen müsse, dass das Kind autistisch ist. Und heute ist es ja anders. Das hat sich jetzt dann natürlich durch die Internetkultur nochmal gewandelt und man muss ja auch sagen, dass die Neurodiversitätsbewegung ja auch sehr im Internet aktiv ist und auch nicht unbedingt immer in Gremien sitzt, sondern eher so aktivistisch von außen und aber auch durch Netzwerke versucht, Einfluss auszuüben, was sie ja auch erfolgreich geschafft hat, wenn man sich anguckt, dass diese 1000 Autismusdiagnosen, die ja auch teilweise schwierig waren, ich meine die Asperger-Autisten, das waren die, die dann von einem Nazi ja im Prinzip als die sind noch so funktional, dass man sie eigentlich nicht umbringen muss, also sozusagen die guten Autisten, das ist auch ein ganz schwieriger Begriff, auch Asperger, dass man das zusammengeführt hat in das Autismus-Spektrum. Ja, in einer Autismus-Spektrum-Störung ist noch im medizinischen Modell, aber das ist nicht zuletzt auch auf den Einfluss, ich habe die Organisation vergessen, weil ich mir die immer nicht so merken kann, einer autistischen Aktivistinnengruppe zurückzuführen, die da Einfluss genommen hat, eben auf dieses Gremium, das das bestimmt. Also das macht auch einen Unterschied. Bei ADHS haben wir ja auch eine Veränderung, diese ganzen komischen Diagnosen in der ICD-11, die jetzt vereinheitlicht sind, dem DSM-5 angenähert. Es gibt diese verschiedenen Symptompräsentationen und so weiter. Jetzt ist es so, dass das im Internet ja auch dann verwertbar wird irgendwann, ab einem gewissen Punkt, und man damit Geld verdienen kann und damit wird es auch manchmal verwässert. Man würde das dann Neurodiversität Light nennen. Und das ist, finde ich, ja, das können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, aber das macht es natürlich dann schwierig, weil dann so dieser Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung und auch nach Anpassung eigentlich eher so einem einer Idee weicht, das Ding verkaufen und verwertbar machen zu müssen. Also wenn ich sehe, da gibt's jetzt eine Online-Klinik, die für ganz wenig Geld versucht, ADHS-Diagnostik anzubieten. Die wenden die richtigen Verfahren an, das ist gar nicht das Problem, aber die lassen das irgendwelche PsychologInnen machen, die keine klinische Erfahrung haben. Und in der Differentialdiagnostik von ADHS ist die ja entscheidend. Ich kann Impulsivität natürlich diagnostizieren, wenn ich das abfrage, aber ist das eine Impulsivität, die kommt, weil ich Spannungsabfuhr betreibe oder weil ich Neues suche? Oder kommt die vielleicht, weil ich emotionale Leere habe oder mich selbst bestrafen will? Kommt die, weil ich einen Meltdown habe und überfordert bin und ist eigentlich autoaggressives Verhalten? Oder kommt sie eher, wenn ich mich mit bestimmten Bildern konfrontiert sehe und die nicht aushalten kann? Jetzt hätte ich 4 Diagnosen genannt, ADHS, Borderline Autismus, KPTBS, und das kann man von einer Psychologin nicht erwarten, die keine therapeutische Ausbildung hat. Machen die aber, weil es verwertbar ist. Gibt auch andere KollegInnen dann, die das irgendwie aus Österreich heraus machen, also, oder die das verkaufen wollen, irgendwelche in Unternehmen, ne, bei SAP, die Autism at Work Programme, die vielleicht auch für die ein oder andere Person cool sind, weil es nochmal irgendwie eine Sensibilisierung in der Rekrutierung von Personal hat, aber wo man natürlich immer fragen muss, wird jetzt hier viel Vielfalt integriert, das andere, oder wird Vielfalt in das Gleiche quasi reingepackt und ausgebeutet? Ja. Und das ist so, ja. Mhm. Die Bewegung in Kürze.
Ja, danke für die Zusammenfassung. Und irgendwie denke ich auch, es hat ja auch wieder was mit einer Monetarisierung des Leidensdrucks der Betroffenen zu tun, weil wenn wir uns die Wartezeiten angucken in Autismus- und ADHS-Ambulanzen zum Beispiel, die Diagnose ist eine Voraussetzung, zum Beispiel bei ADHS, um dann halt Medikamente zu bekommen, dass ich mir schon gut vorstellen kann, dass Menschen sagen, naja, dann mache ich jetzt halt hier diese Diagnostik im Internet, weil ich brauche einfach die Diagnose oder ich habe eine Ahnung und es würde mir Klarheit verschaffen irgendwie, und dass das ja dann auch, also ich unterstelle jetzt mal den Personen von diesem Institut, dass sie da durchaus auch was Gutes wollen und Menschen halt ermöglichen wollen, diese Diagnose zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, Beispiele, die du jetzt ja auch schon genannt hast, da geht es ja auch wieder um Monetarisierung letztendlich.
Und in Deutschland ist Online-Diagnostik verboten, weil das Teil der Heilbehandlung ist. Und es quasi gesetzlich vorgesehen ist, dass gerade Indikationsstellung und Diagnostik als Anfangsprozess der Heilbehandlung in Person stattfinden müssen. Ich finde das auch erstmal richtig. Ich finde, man kann das auch kritisch sehen, so im Sinne von, es gibt schon auch Barrieren, ne? Also, und das, ich finde, das muss man verändern, aber es ist schon interessant, dass das vor allem Menschen oder Organisationen tun, die da quasi eine Rechtslücke in Deutschland ausnutzen, weil sie dann eben in Österreich sitzen. Und was die natürlich nicht dazu sagen, ist, dass viele Psychiater und PsychiaterInnen diese Diagnosen nicht akzeptieren. Weil die sagen, das wird von einem Psychologen gestellt, der darf keine Heilbehandlung durchführen und ich kann das nicht, kann diese Diagnose nicht aufschreiben, weil ich sonst selbst, wenn die Krankenkasse mal irgendwann einen Bericht will, das zerreißt, weil die Krankenkassen wollen nämlich in der Regel nicht zahlen. Also, ne, weil Ritalin an sich in der Verordnung ist jetzt nicht super teuer, aber Elvanse schon. Das ist die, sozusagen die Weiterentwicklung davon. Und das nehmen eben viele Erwachsene und das ist gar nicht so günstig. Und das wird aber nicht gesagt. Und da denke ich dann, oh, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, das ist jetzt auch ein ganz spezielles Thema. Das ist vielleicht, würde jetzt vielleicht auch den Rahmen sprengen, aber das ist so ein Bereich, wo ich denke, ah, okay, geht's da dann am Ende um die Hilfesuchende oder geht's darum, die Leute abzucashen? Ich meine, ich mache ja, ne, zur Transparenz, ich mache ja auch Diagnostik. Das heißt, ich bin ja Teil dieses Systems, dass ich Autismus- und ADHS-Diagnostik anbiete und damit natürlich auch Geld verdiene, weil ich keinen Kassensitz habe. Es auch nicht so einfach ist, das über einen Kassensitz laufen zu lassen. Ich würde sagen, dass es bei mir noch im Vordergrund steht, die nicht eine Diagnose zu machen, so wie das manchmal dann gesagt wird, sondern eine Diagnostik, also für den Menschen am Ende mit ihm oder ihr ein Erklärungsmodell für die Beschwerden zu erarbeiten. Und das kann ADHS und Autismus sein, das kann es aber auch nicht sein. So, und das, darüber werden eigentlich alle Menschen, die zu mir kommen, aufgeklärt. Das ist der Unterschied. Aber natürlich bin ich dadurch auch irgendwie Teil dieser Neurodiversitätsverwertungsmaschinerie. Das ist einfach so.
Aber gleichzeitig ist ja auch nochmal wichtig zu wissen, also mit einer Diagnose, die sie bei dir bekommen, können die Menschen ja dann was anfangen. Und genau, das ist ja, ja, also auch eine wichtige Aufklärung, nochmal zu sagen. Und diese Online-Diagnosen werden halt zum Beispiel in Deutschland von PsychiaterInnen vielleicht viel nicht anerkannt. Und dann muss man das Geld halt auch nicht bezahlen, um diese Diagnose da zu bekommen. Es sei denn, man möchte jetzt nicht Medikamente nehmen, sondern man möchte es einfach für eigenen Seelenfrieden oder sich selber besser zu verstehen. Das können ja Diagnosen auch sein. Ne? Das, also ich glaube, es ist auch ein schwieriges Spannungsfeld, weil ich das manchmal auch kritisch sehe. Patientinnen hatte, die sagen, naja, ich habe halt ADHS, also was soll ich bin halt zu spät. So finde ich dann schwierig, wenn das irgendwie verhindert, dass man sich vielleicht mit eigenen Handlungsmöglichkeiten oder Veränderungsmöglichkeiten nicht auseinandersetzt. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, eine Diagnose einfach oft wichtig für Menschen, um das Gefühl zu haben, ich verstehe, was irgendwie los ist so mit mir.
Ja, und man kann ja dann auch in diesem, im Falle des Zu-spät-Kommens in die Selbstermächtigung zurückgelangen, wenn man sagt, naja gut, vielleicht kriegen sie es ja auch in 40 Minuten hin.
Die Therapiestunde meinst also das, du, oder?
Ne, dann ist sie halt kürzer. Und also ich hab auch schon Fälle gehabt, wo das dann auch okay so war, weil manchmal ist man mit ADHS, glaube ich, auch ein bisschen so schneller und manchmal macht es auch von der Aufmerksamkeit ist manchmal besser, wenn die Stunden manchmal kürzer sind und manchmal führt dann die kürzere Stunde dazu, dass die dann sagen, naja, nee, dann setze ich mich lieber 10 Minuten vorher vor die Praxis, damit ich diese 10 Minuten noch habe. Also das verstehe ich schon auch, dass es so manchmal so diese Tendenz dann so zur nicht zur Ausrede, aber es, die Diagnosen haben ja in unserer Gesellschaft schon auch irgendwie in interessanter Weise dann auch eine Funktion, mal eine Timeout-Karte hochhalten zu können. Und man sollte sich da manchmal irgendwie fragen, warum das nur damit geht. Ich kann ja auch eine scheiß stressige Phase haben und dann komme ich da halt zu spät. Und dann muss man da eine Lösung für finden. Aber das geht oft nicht und es geht häufig nur, wenn ich das mit einer Diagnose begründe. Und ja auch nur deshalb ADHS, weil das Narrativ in Deutschland sich ja so ganz stark festgesetzt hat in dem ADHS-Gehirn, dass das nur in dem Gehirn stattfindet und dass das ja Gehirn bekommt ja was Objektives, dass Menschen auch unabhängig oder mit ADHS sagen, dass ich bin reizüberfordert oder überstimuliert. Das ist ein objektives Sprech, weil wir scheinbar, wenn jemand sagt, ich bin einfach sehr gestresst oder mir geht es nicht gut in Gruppen oder in diesen Kontexten oder es ist für mich gerade einfach zu viel los, dass das nicht reicht, um sich Schonung erlauben zu können oder sie gesellschaftlich zugebilligt bekommen. Das finde ich ganz, ganz schlimm, dass man quasi sagen muss, ich habe ADHS-Paralyse und komme deshalb nicht hoch. Und dass es nicht ausreicht, dass jemand Mitgefühl zeigt, wenn man sagt, ich komme gerade nicht hoch. Punkt.
Ich habe das letztes Jahr auch erlebt, also ich hatte Long-Covid letztes Jahr ziemlich schlimm und habe dann auch, also ich war glaube ich früher auch schon so ein bisschen sensibler gegenüber Reizen oder war schnell einfach überreizt, aber aufgrund von Stress auch und letztes Jahr habe ich die Erfahrung gemacht, dass auf einmal Leute nicht mehr nachfragen oder dass ich meine Long-Covid muss man auch vielen Leuten erklären erstmal, aber dass in dem Moment, wo ich sagen konnte, hier ist meine Diagnose, deswegen ist das jetzt so viel weniger nachgefragt wurde oder ich das Gefühl hatte, mich weniger rechtfertigen zu müssen. Und das ist schon irgendwie, also das kann man ja wieder jetzt verhaltenstherapeutisch rangehen, das ist ja auch eine Lernerfahrung, dass ich weiß, wenn ich eine Diagnose habe, werde ich einfach in Ruhe gelassen und habe meinen Frieden und darf mich einfach ausruhen, wenn ich es brauche.
Ja, das, wir können fast sagen, wir begünstigen so eine kollektive Somatisierung der Gesellschaft, weil wir sagen, wer sozusagen hier einen Attest zeigt, der darf sich ausruhen und wer nicht, dann nicht. Und das macht für mich dann auch total Sinn, warum jetzt die Politik plötzlich auch so an die Krankschreibung dran möchte und dann so die ersten Arschlöcher von der CDU, ich glaube, ich sage das jetzt auch so, sagen, naja, Krankschreibung dann aber erst ab 2 Wochen oder so. Das können wir gern so machen und dann garantiere ich dir, dass es neue Diagnosen geben wird, die für mindestens 2 Wochen eine Arbeitsunfähigkeit bedeuten werden. Aber das ist ja traurig, dass wir in unserer Gesellschaft quasi, dass das sozusagen unser einziger Mini-Fail-Safe ist, eine Krankschreibung, dass das die einzige Möglichkeit ist, sich aus irgendwas rauszunehmen. Alleine wenn ich jetzt an Frauen oder an Menschen denke, die den Menstruationszyklus haben, dass wir so viele 100 oder 1000 von Jahren gebraucht haben zu checken. Ich meine, gut, wahrscheinlich war es jetzt vor dem klassischen Kapitalismus auch nochmal ein bisschen anders, dass Leistungsfähigkeit einfach in bestimmten Phasen anders funktioniert. Wir setzen das ja so voraus, dass das immer gleich ist. Das ist ein ziemliches männliches Paradigma, zumindest bis man über 30 ist und dann Rückenschmerz und Testosteronmangel hat. Aber so, dass das im Prinzip die Leistungsfähigkeit in der einen Monatshälfte höher ist, ja bei vielen um den Eisprung herum ja nochmal deutlicher und dass sie dann aber auch abfallen kann und dass es im Prinzip einen Ausgleich aus Anforderung und Schonung braucht. Und wir, ist es Spanien, wo es das gibt, Menstruationsurlaub, das finde ich jetzt auch nicht so der richtige Begriff, aber wo zumindest darüber nachgedacht wird. Und bei uns geht es aber nur durch Krankschreibung und nicht durch irgendwie eine Sensibilisierung für individuelle Bedürftigkeiten.
Also das ist ja sowieso nochmal ein ganzes Thema für sich, wie die Medizin eigentlich Körper mit Uterus failed komplett. Also auch so Sachen wie Schlafbedürfnis aufgrund von Hormonen und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt, ich vertrete die Meinung, dass alle Menschen, die nicht menstruieren, ein Jahr lang mal eine Menstruation haben sollten oder einen Zyklus. Und ich glaube, dann würde sich unsere Gesellschaft verändern. Nicht einen Monat oder so, das ist zu wenig. Ein oder zwei Jahre. Und dann denke ich, würden wir ganz schnell nicht mehr in so einer patriarchal männlichen Körper, an männlichen Körpern orientierten Gesellschaft leben müssen.
Das unterstütze ich gesellschaftlich auf jeden Fall, aber ich würde dann auswandern für die Zeit.
Aber du nicht, du weißt es ja schon, du bist schon reflektiert.
Ja, aber ich wollte das auch spüren. Ich meine, es gibt ja manchmal so Videos, wo dann Männer das so für 2 Sekunden aushalten müssen. Und ich meine, ja auch so das Thema Endometriose, viele dieser ununtersuchten Phänomene, die aber dann doch irgendwie bei 10% der Menschen, die menstruieren, vorkommen. Das ist schon krass und ich habe das auch bei Partnerinnen gesehen, wenn dann das so schlimm war und man, also das ist ja wirklich, man kommt, ist dann geneigt dazu und denkt dann, die übertreiben, weil das kennt man ja auch so ein bisschen aus der Traumatherapie, dass man dann manchen das Trauma nicht glauben will, weil man das sich nicht vorstellen kann, wie schlimm das ist. Und das war in dem Fall auch so und als ich dann realisiert habe, das ist jeden Monat so, also ich weiß nicht, wie ich das aushalten sollte, aber das ist jetzt nur so eine Tangente dazu.
Ja, aber lass uns doch gerne mal noch bei dem Gender-Thema bleiben und zwar Diagnose Gap, ADHS und Autismus. Warum werden Mädchen und Frauen weniger diagnostiziert?
Naja, ich meine auch, dass die Forschungsgruppen, die sich mit ADHS und Autismus auseinandergesetzt haben, vorwiegend männlich waren. Stützen sich aber vor allem auf das beobachtbare Verhalten von, in Anführungszeichen, für sie verhaltensauffällige Jungs. Der Zappel-Philipp, der Hans-Kuck in die Luft und so weiter. Ich nehme mal ADHS, das ist ein bisschen einfacher zu erklären. Und das ist aber etwas, was ja, also so wie man sich einen ADHS-Jungen vorstellt, ist er im Prinzip das Gegenteil von dem, was man von der traditionell weiblichen Mädchenrolle erwarten würde. Mädchen sollen ja, wie sollen die sein? Die sollen kooperativ sein, die sollen freundlich sein, die sollen ihre Gefühle kontrollieren, die sollen nicht so viel Raum einnehmen, die sollen unterstützen, leise. Wie ist der ADHS-Junge? Der wackelt mit den Beinen, der ist wild, der unterbricht andere, der spricht schnell. Und das führt natürlich dazu, dass man Mädchen einerseits nicht erkannt hat, weil man das gar nicht so im Kopf hatte. Man dachte, ADHS sind Jungs. Und wenn dann Mädchen irgendwie viel gesprochen haben und unruhig waren, da hat man halt gesagt, naja, Mädels plappern halt viel. Wir machen immer Kaffeekränzchen. Das heißt, man hat einerseits Symptome, die da waren, auf irgendwelche sexistischen Stereotype zurückgeführt oder unruhig, naja, Mädels haben halt ein bisschen mehr Angst als Jungs. Ist ja normal. Und gleichzeitig hat man ja aber auch Mädchen eher bestraft, beschämt, kritisiert, wenn sie sich anders verhalten haben, sodass viele dann ihre Symptome internalisiert haben. Das heißt, die zeigen die gar nicht nach außen, sondern müssen einerseits schon früh lernen, damit selbst umzugehen oder versuchen sie zu maskieren oder zu unterdrücken. Also manche Mädchen haben sich dann immer bewusst in die erste Reihe gesetzt, weil sie wussten, dass der soziale Druck durch die Lehrkraft dazu führt, dass sie eher aufmerksam bleiben. Dann haben wir auch das Thema, was auch so ein bisschen erklärt, warum Jungs oft auch scheiße in der Schule sind, weil die sich ja in anderen Kontexten noch beweisen können, also so in der Sportgruppe, in Freundesgruppen. Und bei Mädchen ist es ja schon so, diese Doppelerwartung einerseits leistungsfähig sein zu müssen, also so Neoliberalismus trifft ja dann auf Patriarchat und andererseits aber nicht zu viel, weil sonst ist man ja auch eine Clique, die ja irgendwie, sonst ist man die blöde Streberin oder so, da gibt es ja 1000 Begriffe, muss ich jetzt auch nicht sagen. Und das heißt ja, dass der Schulkontext einer der wenigen Kontexte ist, in dem es okay ist, in einem gewissen Maß gute Leistungen zu erbringen. Aber nur, wenn man sagt, dass man eigentlich glaubt, dass man scheiße ist. Also so das Imposter-Syndrom quasi schon vorwegnimmt. Das ist dann in Ordnung. Und das führt ja auch dazu, dass viele Mädchen gut in der Schule sind, man aber gar nicht sieht, was für einen Weg die gemacht haben, um das zu erreichen, welchen Stress die hatten, dass die trotzdem dann immer Nachtschichten geschoben haben, dass die trotzdem unruhig waren, nicht gut schlafen konnten, dann vielleicht nicht mit den Beinen gewackelt haben, sondern immer was in der Hand hatten, mit den Haaren gespielt haben und dass die auch die Impulsivität eher in Bereichen gezeigt haben, die, ja, wo das nicht so aufgefallen ist. Bei manchen in den Familien, dass sie dann den Bruder verkloppt haben, bei anderen eher in Impulskäufen, dann im Erwachsenenalter oder eben in vielleicht dann auch eher riskantem Verhalten. Also, ne, frühe Schwangerschaften sind bei ADHS und Frauen auch häufiger, sodass das einfach nicht aufgefallen ist und auch dann anders stigmatisiert wurde. Ne? Also viele, viele Gründe. Und sie mussten mehr Symptome zeigen, um überhaupt auffallen. Also selbst wenn man sozusagen junge Mädchen hat, binär gedacht, die gleichen Symptome zeigen, der Junge wird schneller in die Diagnostik empfohlen. Und das Mädchen muss mehr Symptome zeigen.
Ja, also so eine Art von Diagnose-Gap gibt es ja auch in alle möglichen Richtungen, diese Gendered Diagnosis sozusagen. Ja, wahrscheinlich könnten wir auch noch ewig weiter über ganz viele Themen sprechen, aber wir müssen irgendwann auch zum Schluss kommen. Aber vielen Dank, dass du das so ausführlich erklärt hast. Also es waren für mich auch nochmal viele wichtige neue Punkte. Ich war auch die ganze Zeit so, bei mir selber so, ging gleich so Frage, dieses Meme mit der Frau, die so kalkuliert im Hintergrund. Aber ich habe nur, es gibt eine Serie, vielleicht kennst du die, Love on a Spectrum, über so Menschen mit Autismus, die daten, und da daten zwei junge Frauen, und die eine sagt eben auch, dass sie irgendwann halt verstanden hat, okay, dass Frauen einfach viel besser oder Mädchen viel besser darin sind zu maskieren, und deswegen eben auch so unterm Diagnoseradar oder unterm Auffälligkeitsradar sozusagen sind. Und jetzt auch nochmal irgendwie schön von dir, die Erklärung sozusagen im Hintergrund dazu nochmal zu bekommen.
Und ich würde noch dazu sagen, besser maskieren bedeutet dann aber halt häufiger mit Depressionen, Angststörungen und sowas diagnostiziert zu werden und Therapie machen zu müssen und da aber nicht aufzufallen. Das hat auch oft einen Preis. Und natürlich ist es so, vielleicht sage ich noch den einen Punkt zum Thema Über- und Unterdiagnostik. Es gibt auch in gewissen Milieus und in gewissen Regionen, das ist das auch nochmal, zu viele Diagnosen. Das betrifft aber eher Jungs. Ne, wir haben ja so vorhin gesprochen, dass dann manchmal ein strukturelles Problem mit einer ADHS-Diagnose versucht wird zuzuschütten. Es wird ganz oft auch Autismus übersehen. Es wird Trauma vor allem übersehen, vor allem Jungs, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, die eben nicht aufmerksam im Unterricht sind, die unruhig sind, die auch Impulsdurchbrüche haben. Da wird dann schnell an ADHS gedacht, weil man vielleicht sich nicht wahrhaben will, dass die Person am Elternabend vielleicht auch ein Täter ist. Das muss man dazu sagen. Bei Frauen, bei Mädchen sind die Raten niedrig, je marginalisierter dort auch, desto niedriger. Man sagt dann über schwarze Mädchen Angry Woman später und nicht, könnte vielleicht ADHS sein. Und bei erwachsenen Frauen habe ich jetzt nicht so Einblick in Zahlen oder Fachmeinungen, da wäre jetzt meine Haltung eher, je weiß bürgerlicher, desto eher weniger unterdiagnostiziert, kann immer noch sein, will ich gar nicht abstreiten. Und da, wo es aber auch marginalisiert ist, mit Armut, mit Behinderung, zu Mehrfachbehinderung vielleicht auch, mit Migrationsgeschichte, was auch immer, da deutlich unterdiagnostiziert. So. Und auch bei Männern, da, wo sie eher von diesem klassischen hyperaktiven Kind abweichen, vielleicht eher in die unaufmerksame Schiene gehen, ist wahrscheinlich auch eher unterdiagnostiziert.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einordnung. Ich glaube, das ist auch für viele Menschen, also sowohl die aus der Psychologie-Richtung zuhören oder die selber betroffen sind, wichtig zu hören. Und ich meinte das mit dem Maskieren auch gar nicht positiv, sondern eigentlich ja eher tragisch sozusagen, dass ja Frau, ne, ja, so diese Anpassung, die man sowieso lernt in der weiblichen Sozialisierung und die dann genau ja auch aus anderen Gründen depressiv macht. Also ich denke jetzt an das Konzept des Silencing the Self, aber das nur am Rande erwähnt. Aber das, genau, auch wichtig, dass du das nochmal explizit gesagt hast, dass das dann eben die andere Diagnosen sind, aber der Leidensdruck trotzdem da. Eine Abschlussfrage habe ich noch zum Thema ADHS von einer Zuhörerin von Instagram. Sie hat gefragt, was du für systemische Anlaufstellen für ADHS empfehlen würdest, in Klammern in Berlin, falls du welche empfehlen kannst, oder empfehlenswerte Bücher. Wenn dir ad hoc nichts einfällt, dann packe ich es auch gerne in die Shownotes.
Es ist eher so, ich glaube, dass ich als Systemiker so dem Ganzen so zugewandt bin, ist eher die Ausnahme als die Regel. Einerseits aus eigener Betroffenheit heraus, auch aus familiärer Betroffenheit heraus und sehend, was das für einen Unterschied macht. Ich war auch schon immer jemand, der so die Ungerechtigkeit in Diagnosen sich zu Herzen genommen hat. Ich habe zu Essstörungen bei Männern geforscht, jetzt mache ich ADHS bei Frauen. Das ist irgendwie so ein Ding von mir. Und bei vielen SystemikerInnen ist ja eher so die Haltung, dass es könnte auch eine Konstruktion sein und man darf nicht alles auf ADHS schieben, weil sonst würde man das Problem zuschreiben. Das hat ja auch gute Gründe, weil man ja manchmal in Familien Problemlagen hat, die eher sozial determiniert sind, also Familienkonflikte, Ressourcenmangel, elterliche Streitigkeiten. Und dann ist es besser, das Kind als Symptomträger mit ADHS zu diagnostizieren, als die Dynamik zu verändern. Das ist, glaube ich, in Frankreich wird das, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr beachtet, weil man da eher auch noch ein soziales Modell hat. Bei uns ist es ja sehr neurobiologisch eingeengt. Und gleichzeitig sehe ich aber auch in der systemischen Therapie eine Chance zu sagen, okay, wir sind ja kontextsensibel und die Neurodivergenz oder die ADHS, das andere funktionieren, erleben, interagieren mit der Umwelt, ist auch ein Kontext und der braucht vielleicht Anpassungen in der Therapie. Ein Sessel, der etwas größer ist, wo Leute sich rumfläzen können, einen größeren Raum, der bedeutet, dass Menschen aufstehen können, mehr Visualisierungen oder eben flexiblere Anpassungen an die Therapiestunde und so weiter und so weiter. Deshalb kann ich jetzt keine Anlaufstelle an sich empfehlen in Berlin, die systemisch arbeitet. Ich kann aber empfehlen, sich an die Selbsthilfegruppen zu wenden. Das ist dann vielleicht auch was Systemisches. ADHS Deutschland oder Digital Wohnzimmer Neurodivers, weil die sehr gut vernetzt sind. Die kennen sich aus mit Anlaufstellen. Es gibt ja manchmal auch Kollegen aus der Ergotherapie, die Gruppen anbieten. Die bieten Selbsthilfegruppen an, manchmal auch digitale. Man wäre überrascht, wie gut digital wie Online-Gruppen bei ADHS-Lern funktionieren, weil die eben nochmal viel niedrigeren Zugang haben. Klar, ist online, aber es ist anklicken und nicht Jacke anziehen, Schuhe anziehen und so weiter.
In die Tram, aus der Tram.
Genau. Und deshalb würde ich das empfehlen und an Büchern die systemischen Bücher finde ich alle nicht so super überzeugend. Was ich ein cooles Buch fand, war, ich glaube, Die Welt der Frauen mit ADHS. Das war von Betroffenen und Forschenden geschrieben. Ich muss mal gerade gucken, wie das heißt. Das fand ich war ein ganz cooles Buch, das empfehle ich. Ansonsten empfehle ich vor allem, den Austausch mit anderen zu suchen.
Da ist ja Social Media auch wieder, tatsächlich hat es ja was Gutes, diese Vernetzungsmöglichkeiten.
Ja. Ja, voll, total. Ne? Man muss dann natürlich mal ein bisschen aufpassen, so dass das dann nicht so in sehr ein Traumadumping ausartet. Aber ich bin großer Freund von geleiteten Selbsthilfegruppen in dem Bereich. Das Buch heißt Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS. Das fand ich ein ganz cooles Buch, weil das irgendwie verschiedene Perspektiven zusammenbringt. Und mit Gruppen, also ich hatte mal eine Online-Gruppe für Frauen mit ADHS. Und wir haben ja so das Konzept von Selbstmitgefühl, das ja aber häufig auch ein bisschen zu neoliberal ausgelegt ist, indem man sagt, es geht darum, die eigenen Schwächen zu akzeptieren und nett mit sich zu sein im Umgang mit den Schwächen, damit man eben auch nochmal mehr arbeiten kann und so, ist ja eigentlich der dritte Aspekt von Self-Compassion, ist ja die allgemeine Mitmenschlichkeit oder Menschlichkeit. Also, dass ich sozusagen mich in meiner Menschlichkeit mit anderen verbunden und verstanden fühle. Und das ist der Aspekt, wo ich den Eindruck habe, dass er bei spätdiagnostizierten Frauen, weiblich sozialisierten Personen mit ADHS einen Riesenunterschied macht. Zu merken in einem Gruppenkontext, diese Erfahrung, die ich mache. Ich kriege alles hin, aber ich muss alles aufschreiben. Und wenn ich eine Sache nicht aufschreibe, ist es weg. Oder ich habe Phasen, da strenge ich mich super an und komme dann gut zurecht, bin begeistert und dann haut es mich aber weg. Ich rutsche ganz schnell in Burnout, weil ich mich übernehme und so weiter und so weiter. Oder auch Kleinigkeiten wie jeder hat so seine eigene kleine Schüssel neben der Wohnungstür stehen, weil da alles reinkommt, weil man sonst verliert. Das schafft ja so einen Effekt von, okay, das ist nicht krank, sondern das ist einfach anders. Es ist halt nicht typisch. Und deswegen empfehle ich so, da auch nicht nur in diese Vereinzelungstherapie-Schiene und so zu gehen, sondern vor allem auch im Kollektiv sich mit anderen auszutauschen. Weil gerade wenn die Diagnose spät kommt, ist die ja häufig noch nicht sonderlich gut integriert. Und dann wird sie ja manchmal überintegriert, alles ist ADHS oder sie ist unterintegriert oder man weiß noch nicht so genau, ist so ein bisschen wie bei einer Transplantation, was man damit anfangen soll.
Ja.
So, und dafür finde ich Kontexte mit anderen Menschen total hilfreich.
Ja. Vielen Dank. Hey, ich bin so froh über unser Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich habe auch einfach so viel jetzt gelernt noch über Neurodiversität gerade, aber natürlich auch die ganzen anderen Aspekte. Ich bin richtig begeistert und ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die mir persönlich ganz doll auf der Seele brennt und die ich dir gerne noch stellen würde. Und zwar, wie ist es denn, als Psychotherapeut Influencer zu sein? Also frage ich auch als Psychodynamikerin, weil natürlich immer so die Frage ist, wie viel von sich selber preisgeben im Internet und so weiter.
Da hatte ich am Anfang immer eine sehr, also ich habe ja angefangen auch mit Textbeiträgen ohne Bild und irgendwann kam das dann so ein bisschen mit dazu. Und ich bin da immer so zwiegespalten, weil ich jetzt natürlich in einem Kontext bin, wo ich was in einem Podcast sage und da natürlich noch mehr so diese, den Berufsstand wahren und so. Aber wenn ich mal versuche, das zumindest ein bisschen, also sozusagen meine eigentliche Haltung ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen, dann würde ich sagen, dass wir uns in einem gesellschaftlichen Wandel befinden und sich soziale Normen verändern. Und ich sogar fast sagen würde, dass es wichtig, also für mich wichtig ist, auch ein Stück von mir zu zeigen. Das ist natürlich sehr kuratiert und das ist bewusst auch kuratiert. Aber dass ich mich in einem Jogginganzug irgendwo hinstelle oder dass ich mal hier und da zeige, wie mir irgendwie Milchreis auf die Jacke fällt oder dass ich so offen damit umgehe, wenn ich Sachen nicht hinkriege oder zu spät bin oder verpeilt bin, den falschen Zug buche oder so. Oder dass ich mich auch über bestimmte Dinge ärgere. Das ist was, wo ich sage, das ist für mich auch wichtig, das so für die Menschen mitzugeben, weil ja der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin häufig noch ein bisschen idealisiert ist, ist nicht immer, weil natürlich auch mehr Leute sich darüber austauschen. Ne? Auf Threads wird immer so diskutiert, mein Therapeut hat das und das gesagt, wie soll ich damit umgehen? Finde ich auch nicht immer gut, weil ich mir denke, es bringt jetzt auch nichts, sich darüber nur zu empören, sondern das muss in der Therapie geklärt werden, aber es hat eine Form von Selbstermächtigung. Und da versuche ich eher so diese Angst davor, dann meine Professionalität zu verlieren, abzulegen, weil ich in einem anderen Kontext nochmal anders bin und ich mich eben nicht als weiße Wand, sondern als bunte Wand sehe, an die man auch Bilder dranhängen kann.
Mit bunten Hemden.
Und das macht es dann ein bisschen komplizierter. Mit bunten Hemden, genau. Das macht es vielleicht ein bisschen komplizierter dann, auch in der therapeutischen Arbeit, weil ich das nochmal mehr mitbedenken muss. Aber ich wäge ja einerseits ab zwischen wie viel Prozent will ich mir meine professionelle Arbeit schwerer machen, weil ich einen Anspruch habe, in einer öffentlichen Person Einfluss auszuüben oder was mitzugeben. So, und das nimmt jetzt gerade zu, dass ich, glaube ich, mehr Bereitschaft habe, mir meinen Beruf schwerer zu machen aktuell. Und es kann auch sein, dass ich das irgendwann nochmal anders bewerte, aber ich bin, glaube ich, jemand, der ganz gut im Joining ist, also im Beziehungsaufbau. Da kommt dem das oft auch entgegen. Und denke dann, wenn das gut gelaufen ist und die Beziehung gut ist, dann kann man ja trotzdem konfrontieren und mit einer Person auch schmerzliche Dinge angucken. Und dann darf die einen auch wieder entidealisieren. Ob das dann auch immer so gut gelingt, weiß ich nicht. Bisher sind KlientInnen schon oft auch sauer auf mich und das ist ein gutes Zeichen. Also so per se mal, gerade die, die eher ängstlich vermeidend unterwegs sind. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt schließt sich ja auch ein bisschen der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs, ne, zu sagen, aha, der Therapeut oder die Therapeutin eben nicht nur als weiße Wand, sondern auch Mut, sich zu zeigen und natürlich nicht den professionellen Rahmen zu verlassen und mit PatientInnen nach der Arbeit was trinken zu gehen. So, das ist aber, glaube ich, auch klar. Allen klar, dass wir darüber gar nicht sprechen, sondern eben sich als Mensch zu zeigen und vielleicht ja dann auch für manche PatientInnen oder KlientInnen auch diesen Rahmen oder Raum zu entängstigen, ne, weil eben genau dieses Idealbild Psychotherapeut, wir kleckern uns auch im Pulli voll, und dann natürlich, also in Kauf zu nehmen, dass man mit dieser eigenen Menschlichkeit, die man zum Beispiel im Internet dann zeigt, auch im Therapieraum sitzt und vielleicht zum Beispiel PatientInnen einen drauf anspreche und sagen, ja, sie haben ja gestern das und oder du, ich weiß nicht, ich glaube, Systemiker sagen du, gestern das und das bei Instagram oder irgendwie so und sich den, also Mut zu haben, damit umgehen zu können in der therapeutischen Beziehung. Also so, sich diese Herausforderung vielleicht auch zu stellen. Ne? Ich meine, man muss sich immer überlegen, wie gehe ich damit um, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt und PatientInnen fragen, und wie war Ihr Urlaub? Hatten Sie einen schönen Urlaub? So, ne? Und irgendwie klingt es für mich, als würdest du es halt einfach, als würdest du das noch einen Schritt weiter gehen.
Ja, ich mute da meinen PatientInnen, glaube ich, ein bisschen mehr zu, das stimmt auch. Und ich glaube aber, dass man dann im Endeffekt halt vielleicht mehr zu klären hat. Aber ich finde auch die Abwesenheit von Persönlichkeit im therapeutischen Raum kann ja auch, wie du sagst, ängstigen und kann auch mehr Klärungsbedarf haben. Ich habe auch öfter mal Fälle gehabt, wo ich, wenn ich sehr in der Abstinenz war und die vielleicht meine Social Media Präsenz nicht kannten, dann sagten ja, mir macht das Angst, dass sie so wenig Mimik zeigen. Weil wenn ich sehr konzentriert bin, geht die weg. Aber das birgt dann andere Themen. Ne? Und solange es nicht darum geht, die eigenen Interessen gegen die KlientInnen durchzusetzen, sondern das so zu machen, finde ich das okay. Und das ist, wie ich den Beruf für mich auslege.
Ja. Und das ja vielleicht auch nochmal zu dem Punkt mit als Psychotherapeutin in dieser politischen Situation optimistisch bleiben, die Frage, die wir vorhin hatten, zu sagen, und wenn man sich zum Beispiel öffentlich auch positioniert, was man für eine politische Haltung hat, kann das auch viel bedeuten, zum Beispiel für Menschen. Also es gibt so oft Nachfragen, BIPOC-Therapeutin oder. Und wenn man sich aber klar positioniert und sagt, okay, vielleicht, ich meine, ich bin jetzt eine weiße Akademikerin in erster Generation, ich kann mich auch positionieren als Arbeiterinnenkind und ich kann aber eben auch sagen, ich weiß, dass ich weiß bin, ich versuche rassismuskritische Fortbildungen zu machen und stehe damit ja irgendwie klar mit einer Haltung nach außen, dass das ja wieder auch hilfreich sein kann für klar Haltung zu beziehen, was wir ja sowieso, ne, was in linken und teilweise in linksliberalen Kreisen ja auch klar ist, Haltung zu zeigen und eben wir auch als Psychotherapeutin.
Ja, voll. Das sehe ich genauso.
Ja, Lukas, ich würde sagen, jetzt können wir einen Punkt machen nach einer Stunde 45 fast. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du zum Schluss doch nochmal ansprechen? Wir haben ja so viele Themen auch abgeklappert. Das war jetzt immer eine fiese Frage am Ende.
Erstmal möchte ich Danke sagen für die Einladung. Mir hat das Gespräch total Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen viel gesprochen habe, aber das ist ja, dann macht es auch manchmal besonders Spaß.
Aber du bist ja auch der Gast und du hast ja auch viel zu erzählen. Also.
Ja, ich habe immer viel zu erzählen, das schon als Kind. mir hat es große Freude gemacht. Ich fand es auch richtig cool, über die Themen, die wir gesprochen haben, da auch mal den größeren Bogen zu machen. Und ich hätte jetzt noch 1000 Themen, wo man wahrscheinlich noch x Folgen machen könnte. Ja. Vielleicht machen wir mal noch mal eine.
Klar, gerne.
In der Zukunft gerne.
Ja.
Aber ansonsten, ja, freue ich mich einfach. Es war ein schönes Gespräch.
Ja, danke. Ich freue mich auch. Und ich fand es auch wirklich super bereichernd und bin auch ganz gespannt aufs Feedback. Dann mach's gut.